Herzlich willkommen bei Pool Artists.
Kannst du eigentlich mal für mein Gewissen auch einen von diesen Keksen essen?
Ich esse gleich einen.
Okay, nur dass ich nicht, weil ich habe wirklich, also ich habe jetzt.
Nee, ich esse alles.
Da waren bestimmt 9 in der Packung, wie immer, und ich habe schon 6 gegessen.
Hier lagen 5 und hier liegen noch 3.
Ja, ja.
Das ist alles in Ordnung. 1, 2, 3, 4. Hallo, liebe Zuhörerinnen, hallo, liebe Zuhörer, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe NBE, der Nils Bokelberg-Erfahrung. Und ich habe heute einen Gast, auf den ich mich wahnsinnig freue. Ich glaube, wir werden heute in dieser Sendung mindestens die Zukunft des Journalismus beschließen und exakt durchbesprechen, wenn nicht sogar noch viel mehr. Ich freue mich sehr, sehr, dass du hier bist. Herzlich willkommen, Eva Schulz.
Dankeschön, ich freue mich auch sehr.
Ja, das ist ganz aufregend heute. Erstmal kurz vorweg, ne? Die Nils Bokelberg-Erfahrung, unsere Idee ist immer, dass die Gäste sich so wohl und so zu Hause wie möglich fühlen. Wir haben auch Knabbereien, wir haben ja vorgefragt, was du gerne hättest. Ja. Wir haben ja so ein bisschen Kekse.
Es ist ja ganz schön schwierig, wenn man vor Wochen gefragt wird, auf welchen Snack man gerade Bock hat.
Das
so, also das war eine Herausforderung, aber das geht tatsächlich immer.
Dann haben wir auch noch Tee für dich, wussten, aber uns wurde einfach nur gesagt Tee, deswegen kannst du dir hier aussuchen, was wir noch so an Tee irgendwie alles am Start haben. Lisa, die heute die Aufnahme begleitet, wird dann auch nachher noch heißes Wasser für dich bringen.
Das ist eine hervorragende Auswahl auf jeden Fall. Vielleicht muss ich mehrere sein. Also ich nehme noch nicht den Sleepy Me-Tee.
Ist wahrscheinlich noch nicht so eine gute Idee.
Nee, ich fange mit Schwarztee an und dann gucken wir, wo wir landen.
Okay, sehr gut. und dann haben wir natürlich auch immer für unsere Gäste, wir versuchen immer rauszufinden, wer ist so ein Idol unserer Gäste oder ein Vorbild oder ein alter Schwarm oder so. Und da bei dir habe ich kein Vorbild gefunden. Es ist tatsächlich extrem schwer, wenn man dich googelt, herauszufinden, ob du irgendein Idol oder Vorbild hast oder so. Und man hat auch so ein bisschen das Gefühl, dass du jemand bist, der nicht so Vorbilder oder Idole irgendwie braucht oder irgendwie so konkret hat oder so. Aber ich habe herausgefunden, dass du einen Schwarm hast, einen alten Schwarm. Und deswegen haben wir für dich hier das Foto von Fiete von den Pfefferkörnern.
Ich habe ihn gerade schon aus dem Augenwinkel gesehen und mich gefragt, ob der da immer steht. Nee,
der ist nur für dich heute da.
Ja, stark. Fiete. Ach, schön, ihn mal wieder zu sehen. Es ist ganz verrückt. Er hat sich interessant verwachsen. Ich habe neulich mal Fotos gesucht von den Darstellern heute. Da sieht er ein bisschen anders aus.
Natürlich aus rein beruflichem Interesse hast du das vermutlich gemacht. Ja, natürlich.
Ja, klar.
Ich meine, gerade eine große Story, eine große Background-Story über die Pfefferkörner vorbereitet.
Nee, ich habe tatsächlich über die Pfefferkörner gesprochen, weil ich so Feuermaler auf dem Bein habe und die kleine Schwester von Fiete, an alle, die sich erinnern, Vivi, die hatte so ein Feuermal auf der Stirn.
Okay.
Und das hat immer gejuckt, wenn, also die Pfefferkörner sind ja so eine Detektivbande in der Hamburger Speicherstadt. Ja. Und immer, wenn die Kids belogen wurden, konnte Vivi das an ihrem Feuermal merken. Es hat dann so gejuckt.
Ja.
Und das war für mich ein großer Vorteil, weil ich eben diese Feuermale an den Beinen hatte. Und einige Mitschülerinnen und Mitschüler immer dachten, scheiße, wenn diese Feuermale so funktionieren, dann kann Eva das auch.
Wirklich?
Und ja, also das konnte ich sehr gut ausnutzen. Und darüber habe ich irgendwie auf Instagram geredet und dann habe ich die Pfefferkörner nochmal rausgegraben.
Hast du auch Schloss Einstein geguckt? War das auch
ja,
so eine Zeit
klar. Damals? Ich habe wirklich, also das fing ja an, als ich genau in dem Alter war. Ich habe so erste, zweite Staffel noch mitverfolgt. Freitag 17.05 Uhr.
Alles ist da.
Ja. Immer mit meiner Grundschulfreundin Julia habe ich mich getroffen.
Und die große Frage, also ähnlich wie Beatles oder Stones, unter den Menschen, die noch die Titelmusik von Schloss Einstein kennen, ist ja, singen sie, denn wir sind die Kids von morgen oder wir sind die Kings von morgen?
Oh Gott, die Kids hätte ich jetzt immer gedacht.
Aber das macht ja eigentlich gar keinen Sinn.
Nee, das macht keinen Sinn.
Was bedeutet denn die Kids von morgen? Aber es hört sich an wie, denn wir sind die Kids von morgen.
Ja, wahrscheinlich ist das von irgendeinem nicht mehr Kid-Menschen geschrieben worden, der das gedacht hat, ich muss die Kids von morgen in die Sendung bringen oder
aber
so.
Aber Kings würde ja auch Sinn machen eigentlich.
Ja, würde viel mehr Sinn machen. Ja. Oh, jetzt kriege ich Teewasser, vielen Dank.
Ja. Vielen Dank, Lisa.
Sehr gut. So, und jetzt hast du eine Uhr. Ah, doch, ich habe eine Uhr.
Hier
steht nämlich 5 bis 6 Minuten ziehen.
Ich mache sowas immer noch.
Ich
gieße mir mal eine Cola ein in der Zwischenzeit. So, also auf jeden Fall, ich finde das ganz faszinierend, wenn man Interviews mit dir liest, dass du bist im Grunde genommen sowas wie ich finde das so schwer zu erklären, aber du bist irgendwie so ein bisschen so die Stimme des modernen Journalismus geworden oder so, weil quasi alle Leute in Interviews dich immer darum bitten, ihnen Journalismus oder Journalismus für Menschen unter 100 zu erklären.
Ja.
Das finde ich sehr faszinierend. Aber bevor wir darüber reden und dann, ich habe da ja auch so eigene Theorien oder wir uns da ein bisschen drin versteigen. Kurz zum Background, du bist in Borken geboren, ja. Was mir besonders gut gefällt, weil das ist so südöstlich von der holländischen Grenze. Also
ja,
oben
also
in, dem, in der Ecke
eine halbe Stunde von der holländischen Grenze. Wirklich.
Genau, und da ist so ein ganz kleiner Zipfel, der an Holland grenzt sozusagen.
Genau, das Münsterland.
Das schöne Münsterland.
Ja. Es gibt noch einen Borken in Hessen, aber das ist explizit
ja.
nicht.
Ja, das ist auch so ein bisschen, da ist so Niederrhein, ist auch so die Ecke dann, ist quasi südlich
ja,
von euch.
Ja, der Humor
oder?
Ist ähnlich, ja. Genau, ja, und das ist auch wirklich so, also ich hatte so Mitschüler, die im Wohnzimmer deutsches Handynetz hatten und in der Küche holländisches. So nah, also es ist auch so, da vermischen sich die Kulturen.
Hast du auch holländisches Fernsehen gehabt?
Nee, Radio.
Ah, ja.
Ja.
Also kannst du holländisch, kannst du Niederlands?
Ich kann smakelijk sagen, aber eher, weil ich mal, also immer, weil ich mal in Brüssel studiert habe und ja. da waren wir immer in der flämischen Kantine und da war sehr viel smakelijk.
Aber so. Da an der Grenze lernt man das nicht, oder was?
Es kommt ein bisschen drauf an, du kannst es, ich bin aufs Gymnasium gegangen, da gab es das nicht, aber an der Realschule konntest du es wirklich als Fach wählen und
ach,
dann holländisch lernen. Ja.
Sind denn auch viele, ich habe irgendwann mal einen Artikel gelesen, dass so Leute, die an der belgischen oder der französischen Grenze leben, dass die ganz oft ihre Kinder in Belgien oder Frankreich zur Schule schicken, weil sie das Schulsystem da besser finden?
Nee, so, also dafür war es, glaube ich, zu weit und ich weiß auch gar nicht, ob das gegangen wäre. Also so ambitioniert waren jetzt meine Eltern auch nicht. Naja. Aber was es wirklich gab, war, also ich war mit so gut 60 Leuten in der Stufe und davon haben bestimmt 5, 6 nachher in Niederlanden studiert. Naja. Weil die dich wirklich, also die Unis da in Enschede und was da alles in der Nähe ist, die haben uns mit Bussen gekarrt zu ihrem Tag der offenen Tür,
wirklich?
Damit wir da anfangen zu studieren. Und das ist, glaube ich, auch, du hast ja dann so kleinere Klassen oder Seminare und so und deswegen war das für viele sehr attraktiv.
Also im Grunde eine Butterfahrt.
Ja,
Butterfahrt zur Uni.
Ja, Butterfahrt für Erstsemester. Also wirklich, so stelle ich mir das vor. Ich habe das nicht mitgemacht, aber mehrere von meinen Mitschülerinnen waren da voll dabei.
Aber warum hast du das nicht mitgemacht?
Ich wollte nicht in Holland studieren. Also ich hatte großen Respekt davor. Du musst ja dann trotzdem die Sprache lernen. Und es gab auch in Deutschland genug Unis. Und ich habe auch gar nicht direkt studiert nach dem Abi. Und deswegen war das alles noch nicht so...
Na, verstehe.
War nicht so aktuell dann.
Und aber bist du auch öfter nach Holland gefahren? Also zum Beispiel Holland, muss man ja wissen, hat ja lokullisch einiges zu bieten, was
ja,
es bei uns nicht gibt.
Einiges, was
der
man
Reiter
so
Hagelslag
kann.
Zum Beispiel
ja.
und Kasseflee und so, diese Imbiss-Sachen auch und so.
Ja, das stimmt. Es gab in Winterswijk, das ist der Markt, auf den die Borkener alle fahren, kurz einmal über die Grenze, dann kaufen sie Kaffee, tanken einmal voll und man kauft, isst dann... Heißen die Bolletiers oder Poffertiers?
Ah, Poffertiers,
diese genau,
Mini-Pfannkuchen.
Diese, ja, und die gibt es da aber in groß, also wirklich so 2 Handvoll groß.
Ja.
Und das war sehr beliebt, ja.
Wow.
Ja, aber sonst habe ich nicht so viele niederländische kulinarische Vorlieben.
Ich liebe Holland so merkwürdig. Ich habe so einen tierischen Software. Ich bin
die Sprache ist auch so fröhlich.
Ja.
Ich bin da gerne, die Leute sind irgendwie sofort ein bisschen fröhlicher.
Total. Und auch so, ich fand es immer so cool, auch dieses, dass da immer im Fernsehen alles im Original läuft und
ja.
so und mit Untertiteln. Deswegen können ja auch alle so gut Englisch, die Holländer und so. Und ich habe immer einen tierischen Softspot für dieses Land gehabt, das so klein ist, aber doch so besonders. Ich versuche auch seit Monaten Maria zu überreden, dass wir mal nach Holland fahren, so urlaubsmäßig.
Ja, es ist Amsterdam alleine, so als Stadt, ist total schön. Und ich habe auch das Gefühl, dass die Holländerinnen und Holländer sehr aufgeschlossenes Volk sind. So.
Ja.
Die sind generell so, die haben Spaß an allem und
sind
so offen. Ja.
Und es ist so nah an Deutschland, es ist so klein und trotzdem so krass anders, finde ich.
Ja.
Also man ist wirklich in einem anderen Land.
Ja, du fährst dann auch, wenn du da mit dem Auto hinfährst, es ist ja auch ein komplett urbanisiertes Land, ne?
Ja.
Also eigentlich ist alles Stadt in diesem Land und trotzdem sind dann überall Windmühlen.
Ja.
So, du fährst so sehr lange streng tempolimitierte Straßen entlang und kommst an einer Windmühle nach der anderen vorbei.
Ja.
Das haben sie auch irgendwie alles gut erhalten. Also ja,
das stimmt.
Sollte man mal hin.
Es führt auch ein Holland-Radweg durch Borken,
mit
dem man da schön nach Holland fahren kann. Du bist dann ans Gymnasium gegangen in Borken-Burlo, das Gymnasium Mariengarden, das betrieben wird von, das muss ich ablesen, das habe ich mir extra aufgeschrieben, den Oblaten der unbefleckten Jungfrau Maria.
Oh Gott, ja.
Oblaten waren für mich immer die Dinger, die man zum Abendmahl bekommt.
Ja, die heißen halt auch einfach genauso. Ja. Das sind halt so männliche, so Mönche, Padres, ja.
Es ist auch immer ein Pater ist sozusagen immer der Vorsitzende dieses Gymnasiums.
Momentan nicht. Also gerade
genau,
ist es mein,
nicht,
mein alter Musiklehrer Herr Brands ist inzwischen der Direktor. Da bin ich auch ganz, also ich glaube, der schmeißt den Laden gut. Aber schon zu meiner Zeit gab es noch zwei Geistliche, die Unterricht gemacht haben, und sonst waren das alles normale Lehrerinnen und Lehrer.
Aber es gab also, auch vor 2 Jahren, da warst du natürlich schon lange nicht mehr in der Schule, auch so einen Skandal an dem Gymnasium, weil ein Referendar nicht unterrichten durfte, weil er homosexuell ist.
Ja.
Genau. Und da haben sich alle tierisch aufgeregt und haben dann auch Mariengarten ist bunt, Aktion gestartet, Hashtag, haben dann öffentlich widersprochen. Lehren darf er natürlich trotzdem nicht, weil quasi so eine kirchliche Einrichtung, also vor allem eine erzkatholisch-kirchliche Einrichtung, das einfach nicht zulassen kann, dass da jemand arbeitet, der homosexuell, offen homosexuell lebt.
Ich habe damals dann auch wieder den Kontakt zu meinen früheren Lehrern gesucht, weil ich wäre da auch gerne hingefahren, hätte dann eine Reportage gemacht, und die haben gesagt, boah, Eva, ganz ehrlich, die Schulgemeinschaft ist gerade so aufgewühlt, also die hatten da schon so den ersten journalistischen Run hinter sich und hatten auch, das haben die, glaube ich, zum ersten Mal erlebt, einen extremen Shitstorm online. Also sie sind mit E-Mails und allem Möglichen befeuert worden auf allen Kanälen und erzählten dann wirklich, dass die Schülerschaft und Schülerinnen auch einfach komplett aufgewühlt waren. Ich habe damals mit Herrn Erdner, schönen Gruß, sehr ausführlich und über Tage und Wochen dazu geschrieben, wie sich das alles entwickelt hat. Und es ist ja wirklich so, das habe ich damals auch schon so erlebt im Falle eines Lehrers, der sich hatte scheiden lassen und dann die Schule verlassen
auch
musste.
Sünde,
ne? Was auch was ist, ne? Niemand in der Schulgemeinschaft, also auch wirklich damals die oberen Lehrer und so, standen da dahinter, sondern es ist dann halt immer der Orden, der irgendwo ganz anders sitzt und der dann so ein Kirchenarbeitsrecht durchdrückt, nachdem du das ja machen kannst. Also das ist auch was, wo ich eigentlich nochmal einen Deutschland 3000 Beitrag schon lange zu machen will, weil das halt so die Wurzel des Übels ist. Ne? Ja. Man muss nicht, ich glaube, diese Einzelfälle, die machen es dann immer greifbar und sehr emotional, aber das Kirchenarbeitsrecht ist das, wo man eher mal hingucken muss. Ja. Und das ist halt super weird.
Das ist schwierig. Es gibt ja auch oft so Kindergärten, die irgendwie von der Diakonie betrieben werden oder so, wo dann auch keiner arbeiten darf, der geschieden ist, der homosexuell ist, was auch immer.
Ich habe eine Freundin, die ist Sozialarbeiterin, die ist ganz bewusst nicht aus der Kirche ausgetreten, weil sie gesagt hat, da gehen mir richtig viele potenzielle Arbeitgeber aus flöten. Ja. Ist halt heftig, ne?
Ich bin bewusst nicht ausgetreten, weil ich Kirche ganz gut finde. Aber ich bin auch evangelisch und das, die funktioniert auch ein bisschen anders als die katholische Kirche, aber ich habe total profitiert in meiner Jugend von der Kirche. Also so CVJM und so Freizeiten, auf denen ich mit denen war, und das war alles super, deswegen kann ich da nicht so richtig gut loslassen.
Ja, ich bin ausgetreten nach meiner Schulzeit. Ja. Ich glaube, weil, ich bin da auch ganz dankbar für, weil du auf so einer Klosterschule, und das war eine ansonsten so entspannte Klosterschule, so wir haben morgens gebetet, aber das war es eigentlich auch. Und dann gab es aber alle paar Jahre mal so ausführlichere Exerzitien. Und generell ab und zu ein paar Gottesdienste. Und da habe ich dann wenigstens mich mit diesem Glauben auseinandergesetzt. Ich glaube, sonst wäre ich jetzt immer noch ein sehr unreflektiertes Kirchenmitglied.
Ja.
Und so war dann irgendwann für mich klar, nee, das ist es irgendwie nicht. Ich komme da kognitiv auch nicht durch. Also ich bin halt so ein starker Kopfmensch und ich würde mich jetzt auch nicht als Atheistin bezeichnen, sondern eher als Agnostikerin. Also ich habe mich wirklich damit beschäftigt, womit ich mich noch nicht beschäftigen konnte. Und das hat aber geholfen, dann auf dieser Schule zu sein, die einem das so nahegelegt hat, sich damit auseinanderzusetzen.
Du bist aber dann dementsprechend katholisch getauft gewesen. Ja, genau. Und hast auch Kommunion und das Ganze.
Ja, das habe ich alles noch mitgemacht. Konfirmation, ja.
Das macht man auch so im Rheinland, ne?
Also gerade im Münsterland ist es erzkatholisch. Ja. Ja, das war alles, gehörte alles irgendwie dazu. Und war jetzt auch nichts, worunter man gelitten hat oder so. Ne? Es war ja alles spannend und so ritualisiert. Und damals auch noch, also ich habe auch in meinem Umfeld außerhalb der Schule nicht so viele andere Religionen oder Möglichkeiten wahrgenommen. Also diese Reflexion oder das Kennenlernen kam dann erst viel später.
Und war für dich Kommunion auch so, oh geil, da gibt's Kohle und
Nee, es gab nicht so viel Kohle. Was? Es war halt ein aufregendes Kleid. Also Kommunion ist ja, oh Gott, du kriegst dieses sehr feine weiße Kleid. Ja. Das war aufregend. Aber Kohle kann ich mich nicht erinnern. Ich weiß
bei
gar nicht.
Ging's ein, wobei ich glaube, bei Konfirmation, die ist ja 2-3 Jahre später, da kriegt man eher noch so Geldgeschenke als auf der Kommunion und so. Da ging es halt immer darum, boah, der hat 1.000 Mark zusammenbekommen von seinen Verwandten.
Und, und dann gab es so ein Race.
Genau. Ja, ja, das
war, nee, daran erinnere ich mich nicht.
Ich habe damals meine erste Stereoanlage geschenkt.
Oh, das ist gut.
Ja, das war sehr gut. Mit Plattenspieler und dann, weil es ja Konfirmation war, kam dann mein ältester Bruder und hat gesagt, hier, jetzt müssen wir die einweihen mit der richtigen Platte, und dann haben wir Highway to Hell gehört.
Ja, Classic. Du, ich habe die Klosterschule auch herausgefordert. Ich bin eine Zeit lang, ich hatte so eine starke Ärztephase in der unteren Oberstufe und bin dann immer mit Es gibt nur einen Gott, Bela Farin Rott T-Shirt in dieser Schule rumgelaufen. Es wurde auch kommentiert, aber die waren offen, wurde nicht sanktioniert. Es ging schon alles.
Sehr gut.
Ja.
Jetzt, dann warst du halt in Borken und dann hast du da auch Abi gemacht. Du hast ja auch da an der Schülerzeitung, bei der Schülerzeitung geschrieben, hast auch noch, glaube ich, bei so einem Borkener Stadtmagazin geschrieben.
Bei der Borkener Zeitung.
Bei der Borkener Zeitung, ja. Schulze, aber das war dann.
Das war Zufall, dass das so hieß. Die haben irgendwie ihre Jugendseite wirklich Schulze genannt.
Aber warum?
Keine Ahnung.
Als Abkürzung für Schulzeitung? Die hatten,
vielleicht. Echt? Aber es hatte, da bin ich noch nie drauf gekommen. Habe ich auch nie hinterfragt, aber es hatte auch noch, glaube ich, so einen Käfer als Symbol und es war einerseits natürlich cool, dass da so Jugendliche aus dem Kreis die Möglichkeit bekamen zu schreiben und die haben es auch echt geschafft, so die Themen da abzubilden, die junge Leute im Kreis beschäftigt haben, aber sie wollten immer nur so ganz kurze Artikel und nie durfte man mal länger schreiben oder so und ja.
Aber du hast irgendwann mal im Interview erzählt, das wäre so cool gewesen, du hättest dann so einen ersten Artikel geschrieben und dann hättest du 4 Kinokritiken geschrieben und du fandest es so cool, dass du umsonst ins Kino kannst.
Ja, das finde ich auch nach wie vor richtig cool. Also das war einfach, das ist ja Premium, gerade als Teenager, wenn dein Taschengeld irgendwie anderthalb mal Kino zulässt, vielleicht, das fand ich richtig gut, da war ich auch richtig oft im Kino.
Auch so diese Presseverführung, wo nur so andere Filmjournalisten.
Nee, aber das ist ja das Gute, im Borken gibt's das nicht. Im Borken hast du einfach eine Freikarte von der Borkener Zeitung für das normale Kino.
Ah, sehr gut, verstehe.
Also ja, es war nicht mit anderen Kollegen, sondern es war einfach.
Ja, aber ich weiß noch, als ich das erstmal in der Presseführung war, das ist so desillusionierend, weil die sitzen alle mega gelangweilt.
Und tagsüber, und morgens um 11 gehst du ins Kino.
Ja, das finde ich eigentlich ganz gut. Ich finde morgens
aber du kommst dann wieder raus und bist so vom Licht geblendet.
Ja, aber das ist doch toll. Ich glaube, einer der ersten Filme, die ich in der Presseverführung überhaupt jemals gesehen habe, war der erste Scream.
Oh Gott, und, sehr gut.
Und das war in Köln im Cinedom und dann bin ich tatsächlich morgens um 11 rein und mein Kumpel hat gesagt, ja, ich habe gehört, in Amerika, der ist ganz toll und so, guck den mal. Und bin ich reingegangen, dann kam ich raus und hatte noch den ganzen Tag vor mir und es war hell und ich habe gedacht, wow, was für ein unglaublicher Film.
Und hast du die Scream-Wipes dann so mitgenommen durch den Tag? Ja, okay.
Ich habe das immer, aber ich weiß noch, ich habe damals nämlich auch, ich komme aus Wesseling, das ist eine Kleinstadt zwischen Köln und Bonn und da habe ich auch fürs Stadtmagazin geschrieben und das hieß Capone, wie alle coolen Stadtmagazine, die sie früher immer geheißen haben. Und da habe ich auch Plattenkritiken geschrieben. Und da war das für mich auch so geil, dass ich plötzlich von der EMI CDs geschickt bekomme, dass ich so bemustert wurde.
Ja.
Das war auch die einzige Plattenfirma, die es gemacht hat, aber ich bin ohne Ende bemustert worden. Und dann haben die mich sogar eingeladen zu so einem, ich weiß noch, damals kam das erste Maisie Star Album raus. Und dann haben die mich eingeladen auf ein Konzert von Maisie Star nach Belgien. Und dann wurde ich mit mehreren Journalisten nach Belgien im Bus kutschiert, Konzert geguckt und dann wieder nach Hause gefahren.
Ja.
Das war wow, wie aufregend.
Ja, ja, das hat mich damals auch geflasht. Und heute ist man immer gleich so, also jetzt bei einer zugeschickten CD nicht, aber dass du schon so aufpassen musst, okay, ne, wo wird, ist das hier eine Beeinflussung, wenn da irgendwer dich irgendwohin einlädt und so.
Das ist ja, also Deutschland 3000, das Format, das du gerade machst für Funk, einerseits als kurzes Videoformat, aber auch als Podcast. Das ist ja, Funk ist ja öffentlich-rechtlich.
Ja.
Dadurch ist, da gibt es ja so super krasse Auflagen, wenn man was geschickt bekommt. Man darf irgendwie nichts über 30 Euro Wert annehmen oder irgendeinen Scheiß. Gibt's auch da.
Ich glaube, das ist von Anstalt zu Anstalt unterschiedlich. Ah, ja. Also bei Funk habe ich das, oh Gott, hoffentlich habe ich jetzt nicht irgendwas im Intranet übersehen. Also ich habe es da noch
also
nie.
Also den Swarovski-Schmuck, den
ich jetzt also bling, bling. Nee, da habe ich nie, bin ich jetzt nie so gebrieft worden, aber habe da selber bin ich einfach sehr vorsichtig, weil ich denke, als öffentlich-rechtliche Journalistin, zudem in diesen Zeiten, wo dir so schnell jemand irgendwie vorwirft, du bist doch beeinflusst oder Lügenpresse oder was auch immer, versuche ich eigentlich nichts von all dem anzunehmen. Oder irgendwie, ja.
Ja, ich finde das interessant, weil, also ich bin da immer so ein bisschen
ambivalent.
Ja, sehr ambivalent, weil das Ding ist ja, dass dann auch immer versucht wird zu vermeiden, über konkrete Marken zu sprechen oder dann gesagt wird, ja, es gibt aber auch und so und dann irgendwie alle Marken, die das gleiche Produkt anbieten. Aber ich meine, wir sind in einem so krass kapitalistischen System, das aus Marken besteht, in dem wir täglich leben und mit dem wir täglich umgehen und täglich entscheiden, welche Cola kaufe ich jetzt oder welches, was auch immer. Das ist ja Lebensrealität. Also das abzubilden, finde ich nicht werbend. Also finde ich irgendwie.
Nee, genau. Das Abbilden ist ja nochmal was anderes. Also, aber ich merke auch, wie stark dieser Effekt tatsächlich ist. Also, wie oft schreibt mir jemand auf Instagram, ohne dass ich irgendwie thematisiert habe, was hast du da an oder was hast du da gegessen oder wo wart ihr da?
Ja.
Und dann finde ich es total in Ordnung, wenn wir halt sagen, okay, es gibt, keine Ahnung, 3 von der gleichen Sorte oder so. Und gleichzeitig das, was du beschreibst, also so der große Streaming-Anbieter, mit dem halt alle im Alltag viel zu tun haben, ist Netflix. So. Darf ich den also nennen, wenn ich einen flippigen Vergleich machen will oder so? Ne? Das muss halt drin sein. Und da sind wir aber auch immer wieder am Rangeln und das auskundschaften. Das Gute ist aber, wenn ich über diese Marken berichte, darf ich sie so oder so nennen.
Ja.
Das ist ja bei uns dann meistens der Fall. Und dann geht das auch.
Das war ja interessant auf Instagram zum Beispiel, da ging das ja los mit, oder beziehungsweise der große Fall war ja Vreni Frost, eine Instagrammerin, die quasi vor Gericht gezerrt wurde von so einer seltsamen Marktwirtschaftsvereinigung, die gesagt hat, das ist werbend, was sie macht. Wir wollen, dass das verboten wird, beziehungsweise dass sie es kennzeichnet als Werbung, weil sie als Fashion-Bloggerin sozusagen darüber berichtet hat, was sie anhat und so.
Ja.
Und sie ist dann richtig vor Gericht gekommen, hat, glaube ich, auch irgendwie so mehr oder weniger verloren im weitesten Sinne und musste von da an immer alles als Werbung kennzeichnen in ihrem Instagram-Feed. Und das hat so große Wellen geschlagen, auch bei Leuten, die sich nicht so en Detail mit diesem Urteil beschäftigt haben, dass plötzlich also Leute mit 10 Followern, wenn die sich gerade ein Brot geschmiert haben und man im Hintergrund die Butter hat stehen sehen, unbezahlte Werbung in die Ecke von dem Insta-Feed geschrieben
haben. Oder wenn nur ein Freund markiert wurde, ne, bei anderen Influencerinnen jetzt zum Beispiel, dass sie dann auch Anzeige zur Sicherheit dahin schreiben.
Ja.
Ich finde es auch, das kommt einem komplett übertrieben vor und gleichzeitig hatte es, glaube ich, gerade in der Anfangszeit diesen positiven Effekt davon, dass man erstmal wahrnimmt, da ist tatsächlich ganz schön viel gesponsert, was so casual daherkommt und so ganz normal, ne? Und diese Marke wird nicht aus Versehen 3-mal genannt in ihrem Video oder so. Und das fand ich schon ganz gut. Und ich glaube, also in meiner Wahrnehmung hat sich das doch inzwischen auch ganz gut eingependelt, oder? Oder ist das immer noch?
Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass manche Leute das auch sozusagen benutzen, um sich interessant zu machen. Also,
es gibt oder so, um sich als Influencer darzustellen.
Genau. Es gibt so ein Ringelnatz-Gedicht, das heißt, sich interessant machen. Das fand ich immer so eine schöne Formulierung. Also, weil ich habe das Gefühl, viele schreiben das dann so hin, weil bei denen man weiß, du wirst von niemandem gesponsert, Digga. Also die hat jetzt keiner irgendwie dieses Shirt geschenkt oder dich hat auch keiner zum Essen ausgeführt oder was. Es ist nichts passiert. Du hast es einfach gerade in der Hand und schreibst jetzt hin, es sei unbezahlte Werbung, weil du Angst hast, dass jemand meinen könnte, das sei beauftragt.
Oder weil du gesehen werden willst von der Marke, dass die dich nochmal. Übrigens, habt ihr euch hier auch nicht lumpen lassen, habt Premium-Marken-Schokokekse gekauft. Soll ich das jetzt nennen, die Marke?
Naja, es gibt doch eigentlich nur Balsen, sind doch die einzigen.
Es gibt ja auch
Premium-Kekse.
Die ganzen No-Name-Dinger. Ja, also hier Balsen, Zartbitter, Schokokekse.
Es gibt natürlich noch diese, wie heißen diese Keksmischung, immer so Delacre oder so, wo dann so. Kennst du nicht diese Keksmischung, die immer
in
so Konferenzräumen stehen?
Oh, ja, die sind auch von Balsen.
Nee, da gibt's, gibt's die von Balsen?
Mhm, aber hallo.
Was?
Ja.
Das ist auch immer Delacre heißen, glaube ich, diese Blechdosen immer.
Ja, und es gibt die von Balsen kriege ich so im Karton und dann kommen da so diese goldenen Förmchen raus mit 10 verschiedenen, etwas pappig schmeckenden.
Was ist da immer, weil da finde ich die besten immer, diese hauchdünnen, wo so Kokos drauf ist.
Mhm, diese Schokoplättchen, die sind nicht schlecht. Was gibt's denn noch?
Diese Zigarren, die will nie einer?
Nee. Die sind auch so bröseln.
Ja, die sind auch so
Warum
boring.
Warum machst du das in eine Konferenzpackung? Bröselnde, so falscher Blätterteig. Und dann, das Ding ist nämlich, also ich habe immer versucht, die lame Seite zuerst zu essen, also den Bröselteil, aber dann hast du danach auch noch die Schokosache an den Fingern, weil das so schnell schmilzt. Die sind einfach falsch.
Und da gibt es aber auch immer so solche wie diese hier, wie diese Schokokekse, aber die sind so länglich und die sind also länglicher als die und die haben so eine, da ist diese Schokobeschichtung irgendwie sehr viel intensiver als bei so normalen. Die ist so ein bisschen, da ist, glaube ich, dann nochmal so extra grober Zucker drin oder so, dass die so, das ist sehr interessant.
Die habe ich jetzt gerade nicht vor Augen. Ich habe schon sehr lange, ich meine, wir haben schon sehr lange keine Konferenzkekse mehr irgendwo serviert bekommen. Ne? Es ist einfach nicht das Jahr dafür.
Waffeln sind da auch manchmal drin. Mhm. So,
Waffeln auch überbewertet.
Also guck mal hier, gibt es tatsächlich von Balsen.
Balsen Selection, aber Balsen welche Selection. Meinst du jetzt da, was sind die langen, also wir kriegen hier gerade das Bild gereicht.
In der Balsen Selection sind die gar nicht drin. Oh, die da sind aber auch geil, in der Basen-Selection, diese orangen Schokokekse.
Nee, also ganz, was habt ihr alle mit Orange und Schokolade, die Kombination? Ich kann damit nichts anfangen. Das Schlimmste sind diese, auch vom Balsen, wo dann das Orange, die Orange so flüssig drin ist, da kriege ich.
Erfrischungsstäbchen oder was?
Nee, so runde, eine Seite
Ach so,
Schokolade.
So Jaffa Cake.
Ja.
Oh, liebe ich.
Nee,
mit so
kannst
orangen
du alle.
Marmelade
haben.
Drin
ja,
ist
nee.
Das.
Oh. Aber sowieso das Konzept
oder
von
Erfrischungsstäbchen, so kleine Schokostäbchen,
ja,
wo so eine Orangenflüssigkeit drin ist. Mikado ist auch nicht schlecht.
Ich
habe zuletzt weißes Mikado gesehen, habe ich überlegt, ob ich das mal probieren soll. Habe ich auch nicht gemacht. Ja, eigentlich zartbitter Standard.
Es gibt ja hier, wo wir gerade bei Balsen sind, es gibt ja, wenn du das am Tempelhofer Feld entlang läufst,
den Balsen Fabrikverkauf.
Den Balsen, da ist halt auch die Balsen 24/7, ich glaube, Pickup-Produktion oder so. Auf jeden Fall ist es nicht empfohlen, dort joggen zu gehen, weil ein Viertel des Feldes dadurch immer nach dieser geilen Schoko-Butter-Kombination riecht. Und du kriegst einfach sehr großen Hunger.
Jedes Mal, wenn ich mit Maria da vorbeifahre, wenn wir über die Autobahn fahren oder so, zu ihren Eltern oder so, sage ich immer, Balsen Fabrikverkauf, weil das immer so,
und dann
das ist das
Jingle.
Nee, leider nie. Aber gibt es ja bald, so, da gibt es so Keksbruch. Warst du schon mal im Balsenfabrik
verkauft? Nee, aber da gibt es so Bruch, ne?
Da gibt es so Keksbruch, dann gibt es natürlich die ganzen Standardkekse, auch so ein paar exotischere Sorten, die man nicht so überall kriegt. Und weil die ja dazugehören, auch Chips. Diese Lorenz-Chips,
die gehören ja auch zur Basenfamilie. Aber kennst du nicht die Geschichte?
Ja, die sind irgendwie auseinandergebrochen.
Ja, die Brüder haben sich zerstritten und dann haben sie das Unternehmen in süß und salzig aufgeteilt. Wie geil ist das bitte?
Ja, aber es ist auch nur, es ist die halbe Wahrheit, weil es gibt immer noch ein bisschen salzig auch in dem Süßsegment. Also die haben quasi die Salzig-Sparte aufgeteilt.
Ja.
Und er hat so den Main-Teil der Chips bekommen.
Und die Knickknacks.
Es gibt so ein bisschen Knabberage, die dann trotzdem noch zu Balsen gehört irgendwie.
Echt? Das habe ich noch nicht beobachtet.
Wenn du, es
bist
gibt
du,
ja,
entschuldige, darf ich dich kurz fragen, bist du so ein Sucker für so Fabrikverkauf und Outlets und sowas? Oder generell so ein Schnäppchenjäger?
Ja, ich bin nicht so ein Schnäppchenjäger, aber ich finde Outlets und Fabrikverkäufe geil, aus dem Grund, weil es da oft Sachen gibt, die ich sonst nirgendwo kriege. Das ist der ganz einfache Grund. Und Outlets, einfach weil ich dieses Outlet finde, das sind ja mittlerweile immer so Dörfer und das finde ich so abgefahren.
Ja,
also
das
ich,
ist, ja.
Mich interessieren, glaube ich, viel mehr Einkaufsformen als die Sachen, die ich da kaufen kann. So, dafür bin ich sehr empfänglich.
Ich habe ja Städte studiert und ich bin fasziniert von Shopping Malls und ich habe das geliebt und ich habe, also die Geschichte von Shopping Malls ja auch fasziniert, hat nämlich ein Österreicher erfunden. Aber dann wollte ich so, wir mussten so eine Case Study machen über die Wiener Einkaufsstraße, Maria-Hilf-Straße heißt die, und da gibt es auch ein Shopping-Center.
Ja.
Und ich habe gesagt, boah geil, lass uns einfach 24 Stunden in dieser Straße verbringen und gucken, wie die sich so, was für verschiedene Zielgruppen die hat. Das ist mich faszinieren, ja auch Zielgruppen. Und wer da so durchgeschleust wird. Und dann war ich da mit meiner Gruppe und Urbanisten und Urbanistinnen sind oft so eine sehr linke Dreadlock-Fraktion. Okay. Und ich war auf einmal da so das andere Spektrum, weil ich einfach gerne dann dort einen Tag lang sein und das beobachten wollte. Und die waren so, nach 2 Stunden wollten sie dann ins Hipsterviertel gehen, um da die Kaffeepause zu machen. Da habe ich so ganz entsetzt. Ich dachte, nein, ihr müsst doch jetzt hier in den Food Court und da die Kaffeepause machen. Also so, ich finde das nach wie vor, ich möchte auch gerne mal im Karstadt am Hermannplatz einfach von 8 Uhr morgens oder wann die aufmachen, bis 10 Uhr, wenn das Fitnessstudio zumacht, werde ich irgendwann mal einen Tag lang eine komplette Reportage machen. Das ist wirklich mein journalistischer Traum noch.
Ja, das kann ich extrem verstehen. Mich reizen solche Orte auch. Ich finde auch zum Beispiel mit die interessantesten Orte in deutschen Großstädten sind Kaufhausrestaurants. Meistens im obersten Stock. Oft auch, ich meine, die meisten Kaufhäuser sind ja fast nur noch Kaufhof und Karstädte, gibt es noch ein paar. Ganz Ziel ist das ja, gibt es sogar so eine Kette, Le Buffet oder so ähnlich heißt die, glaube ich. Die meisten betreibt mittlerweile und das sind so krass trostlose Orte überall, aber sie laufen immer noch und sie werden immer noch betrieben und das ist so faszinierend, finde ich.
Und sie sind auch, also zumindest meiner Beobachtung nach, ganz oft ein Ort, wo alte Menschen sich treffen und sammeln.
Absolut,
ne? Also die wir so als Gesellschaft so oft übersehen und wo wir keine Ahnung davon haben, wie deren Alltag eigentlich aussieht, die treffen sich da um 11:30 zum Mittagessen
und
sehen sich da jeden Tag.
Die bleiben dann aber auch bis 16, 17 Uhr da.
Ja, und essen noch so eine Erdbeerschnitte.
Genau, weil das da auch überhaupt niemanden stört, wenn da jemand sitzen bleibt. Wir haben einen schönen Blick, sind quasi mitten in der Stadt und haben da auch die haben ja auch immer eine gute Infrastruktur, da sind auch die saubersten Toiletten, die man in der Stadt finden kann.
Du siehst andere Leute.
Genau.
Ja.
Aber das sind sehr faszinierende Orte, finde ich. Vor allem sieht man da auch ganz oft ältere Leute auch alleine den ganzen Tag sitzen. Das habe ich schon ganz oft beobachtet, dass die einfach die ganze Zeit
davor eben. Ich glaube, die sehen sich dann einfach nach diesem Treiben drumherum, oder?
Ja, wahrscheinlich.
Ja. Und der Typ, der die Shopping Malls erfunden hat, der heißt irgendwie Grünbein, Grünfeld oder so. Das war so ein Wiener Architekt. Und der ist dann irgendwann, weil er so erfolgreich wurde, nach Amerika auch gegangen und hat da dann halt. Also ich glaube, der würde sich im Grab rumdrehen. Da wurde dann die Shopping Mall halt absurdum geführt. Der wollte diese Orte der Begegnung schaffen und hat deswegen halt so Shopping Malls gebaut, wo dann so Brunnen, das kennt man ja auch heute noch, das ist so ein Brunnen drin, damit die Leute sich da treffen und so. Aber es wurden dann halt diese auf der grünen Wiese ein großer Shopping Mall Container und mit riesen viel Parkfläche drumherum. Die Leute fuhren dahin, kauften ein, fuhren wieder weg. Und es gibt da so einen ganz tollen Artikel von Malcolm Gladwell drüber und auch eine 99% Invisible-Folge, das ist dieser tolle Design-Podcast. Also das kann ich sehr empfehlen, das ist eine unfassbare Geschichte.
Es gibt ja...
Victor Grün.
Victor Grün, das klingt wie... Victor Grün klingt wie so eine Gewinnspielmarke. Aber
du, damals war das noch fancy.
Es gibt ja auch in, da war ich noch nicht, aber meine Tochter mit meiner besten Freundin war da mal, in... Minneapolis, in der Nähe von Minneapolis, mhm. ist die größte Shopping-Mall der Welt, Mall mhm. of America.
Ja.
Wo es auch so, wo in der Shopping-Mall auch eine Achterbahn ist und so.
Ja, ich meine, in Deutschland gibt es ja Shopping-Malls mit so Rutschen für die Kids, das ja. finde ich auch schon aufregend. Ja. Bin ich auch mal ein bisschen verführt.
Was ist die beste Mall, in der in Deutschland jemals warst?
Oh.
Warst du schon mal im Zentro oder beziehungsweise
Centro? Natürlich.
Zentro,
das Zentro
wie die,
in Oberhausen.
Oberhausen.
Du musst dir ja vorstellen, Borken, das ist eine Stunde weit weg von allem, ja. also von Essen, Oberhausen, Düsseldorf, Gölle. Und deswegen ist, ich habe das neulich, habe ich meine Eltern in einer deutschen Großstadt getroffen und habe gemerkt, für die bedeutet Großstadt immer noch einkaufen gehen. Ja. Also sie sind dann den ganzen ja. Samstag shoppen, ja. weil das kannst du in Borken ja nicht. Und deswegen sind wir halt alle paar Monate mal nach ins Zentro, um da einkaufen zu gehen. Und ich weiß noch, dass ich als Kind fasziniert war, weil da gab es ein Restaurant, wie so ein American Diner. Da standen so geile amerikanische Autos, die ja. du sicher besser kennst als ich drin, konnte man sich auch reinsetzen und die Kellnerinnen fuhren Rollschuh. Und das fand ich als Kind super.
Cool.
Also ja,
ja, da gibt's ja auch,
Zentrum nicht schlecht.
Das Zentrum hat ja auch außen so eine Gastromeile irgendwie, mhm. wo so diese ganzen, da war ich mal, mein Bruder gesagt, das ist aber hier eine schöne Leistungsschau deutscher Systemgastronomie.
Ja.
Das war eine schöne, ja. eine schöne Formulierung. Aber klar, da sind natürlich die ganzen Ketten drin, die auch überall sonst sind, aber trotzdem ist das Zentrum irgendwie, es hat auch nochmal ein besonderes Flair, finde
ja,
ich. Das ist extrem lang, also es ist sehr lang gebaut, nicht so rechteckig
so
gebaut.
Park
ist so,
eigentlich, ne?
Als Schlauch
gebaut. Das ist ja wie ein eigener Stadtteil.
Naja, ja. das, da latscht man sich echt kaputt.
Aber ist jetzt nicht so, dass ich jetzt unsere werten Hörerinnen aus Thüringen nach NRW schicken würde, um als erstes ins Zentro
nee,
zu fahren.
Das würde ich auch nicht machen. Aber ja. das in Thüringen, wo mag da die größte Shopping-Mall sein?
Erfurt, bestimmt.
Erfurt, ja, wahrscheinlich. Erfurter Supermall.
Aber ich habe tatsächlich, also es ist, vielleicht ist das genau in den Shopping-Malls begründet, dass sie halt alle so gleich aussehen. Ich hätte jetzt nicht eine Lieblingsmall.
Es gibt ja auch einen Betreiber, der die meisten Malls
ja.
baut. Also hier in Berlin gehören die mir allein irgendwie schon 4 oder so. Und der in ganz Deutschland, der hat so ein System an Mall, das der überall hinsetzt.
Ja.
Deswegen, aber ich kann mich zum Beispiel erinnern, da in Wessing, wo ich aufgewachsen bin, in der Nähe, Richtung Bonn in St. Augustin, da gab es damals einen Laden in den 80ern, als ich klein war, der hieß Huma. Und das war auch eine Mall, also früher haben wir dazu noch Einkaufszentrum gesagt.
Mhm.
Also da war quasi der Supermarkt der Hauptmieter, so ein Riesensupermarkt und dann noch so ein paar Lädchen da mit drin in so einer Passage. Oder in Hürth gab es den Hürth-Park, den gibt es auch heute noch mit Riesenkaufhaus und ganz vielen kleinen Läden, wo dann auch das erste Multiplex in unserer
genau,
Gegend gebaut wurde.
Diese Multiplexe und Kegelbahnen und was nicht immer da noch drin war, haben ja dann auch, die waren ja genau dazu gedacht, die Nutzungsdauer von diesem ganzen Ort möglichst nach hinten zu verlängern, die Fitnessstudios nach vorne. Also wenn man sich das alles mal ausdenkt, diese ganzen Logiken dahinter, das finde ich faszinierend. Es gibt keine Uhren, damit du die Zeit vergisst.
Ja.
Du wirst immer im Kreis rumgeleitet. Du kannst mit den Rolltreppen nur so fahren, dass du wirklich an nahezu allen Geschäften vorbei musst.
Na,
und so. Also Leitsysteme, auch ein kleines Steckenpferd von mir. Ja. Es ist wirklich in Shopping-Malls faszinierend zu beobachten.
Das, ich finde es auch. Ich find's, also da bin ich sehr bei dir. Ich finde das auch ganz, ganz aufregend. Ich bin auch so gerne in Shopping-Malls. Auch egal, ob da fehllos ist oder nicht.
Mhm.
Ich gucke mir die halt alle gerne an. Mhm. So, ich finde das irgendwie... weiß ich auch nicht. Ich fühle mich doch auf eine bizarre Art wohl. So.
Ja.
Obwohl ich nicht sollte,
halt
obwohl,
so.
Obwohl mein Innerstes sagt, ich sollte mich da nicht wohlfühlen.
Es ist eigentlich auch wieder Gipfel der Idee von Stadt, dass man da so anonym sein kann, weil in der Shopping Mall interessiert wirklich niemanden, was du da machst
ja.
oder wie du aussiehst.
Ja.
Also du darfst auch nicht, das sind ja auch diese, hatten wir damals also in der Theorie, diese Private Public Spaces, also es gibt ganz viele Regeln, gegen die du nicht verstoßen darfst. Du hast gefälligst der Shopper oder die Shopperin
naja.
In diesem System zu sein, aber wenn du dich da fügst, dann kannst du komplett untergehen.
Das stimmt.
Und das ist auch ja, eine komische Seite.
Es gibt auch hier da habe ich mal gewohnt, hier in Berlin, das Mühlenbach Center, das ist hinten an der Greifswalder, Greifswalder Ecke Erich Weinert, so da die Ecke ist das. Und das ist so das trostloseste Shoppingcenter, mhm. glaube ich, in ganz Berlin. Also wahrscheinlich ist nicht mal irgendein noch weiter außerhalb liegendes Shoppingcenter trostloser als das, weil auch ganz viele Läden immer zumachen. Dann
ja.
ist irgendwie ein Pfennigfuchs da drin, Netto, ein DM.
Irgendwo im Keller noch so ein, wie sagt man, so ein Nagelstudio.
Der Nagelstudio.
Ja.
Und dann ist ein Beate Use gibt es ja nicht mehr, Orion. Ein Orion ist noch drin. Das ist ein seltsamer Mikrokosmos. Der Food Court ist ein großer Laden, der so deftigen deutschen Mittagstisch anbietet und so. Ganz komische Welt da, ganz
ja.
komische Laden. Aber ich bin da immer gerne hingegangen, weil ich es so besonders fand.
Glaubst du denn, also wo du gerade von diesem Leerstand sprichst, wir haben ja auch, ich glaube, seit ich hergezogen bin, haben über 20 neue Shopping-Malls in Berlin aufgemacht, ja, innerhalb von 3 Jahren oder so.
Ja.
Glaubst du, das gibt dann irgendwann so einen Peak und dann stehen die leer und wir müssen uns so neue Nutzungskonzepte dafür ausdenken? Oder konsumieren Menschen einfach so, so viel, dass...
Ja, die haben ja jetzt alle schon sehr viel Leerstand, muss man sagen. Also zum Beispiel hier Schönlauhauser Leerkaden, da sind mittlerweile im Moment, wenn ich da einkaufen gehe, 6 bis 10 Läden immer dicht, also wo irgendwie nichts mehr drin ist. Im Alexa zum Beispiel, die haben auch vor 1-2 Jahren, habe ich irgendwie einen Artikel gelesen, komplett neues Shopping-Konzept entworfen, damit sie den Laden wieder vollkriegen, weil ihnen einfach die ganzen Ketten daraus gefallen sind, weil das keiner mehr brauchte irgendwie. Und auch als die Mall of Berlin, nee, nicht Mall of Berlin,
diese Eastside,
die Eastside neue? Mall da an der Warschauer Brücke, als die neu aufgemacht hat, bin ich da rein und da standen schon, als sie neu aufgemacht hat, 2-3 Läden leer. Und da war aber natürlich auch das völlig Geniale, dass sie einen Zugang zur Brücke gelegt haben, aber dann irgendwie das Geländer nicht durchschneiden durften, weil es irgendwie unter Denkmalschutz stand. Deswegen kam man über ein Jahr lang nicht von der Brücke direkt in die Mall und musste so einen Umweg gehen, den keiner auf sich nehmen wollte. Irgendwie. Also so dämlich ist es halt manchmal. Aber auch da, die ist auch relativ klein. Oder wenn man reingeht, überraschend klein sogar, was Verkaufsfläche betrifft. Und die finde ich, ist irgendwie nicht so richtig, hätte ich mir irgendwie mehr erwartet
und
von einer neuen Mall.
Ist die nicht auch es ist witzig, wenn wir jetzt mal so Hardcore-Berlin-Talk, aber ist die nicht auch ein klassisches Beispiel für so ein Investitionsobjekt? Also,
ja, wahrscheinlich. Ja,
ne, das ist ja, da hat ja niemand gefragt, was braucht diese Nachbarschaft noch, sondern da hat irgendein Investor gesagt, Leute, wenn wir hier eine Shopping-Mall für die Touristen hinbauen, dann wertet das den ganzen Stadtteil auf und bald müssen alle anderen ausziehen und so. Also es ist ja keine nachhaltig. Es kann nicht eine nachhaltig getroffene Entscheidung von irgendeinem Bürgermeister oder Bürgermeisterin sein.
Ich finde die Idee, da eine Mall hinzubauen, nicht ganz dumm, nicht ganz von der Hand zu weisen, weil Malls halt eigentlich ja dafür da sind, diese ganzen Ketten, die man halt überall hat, anzubieten. Und da in Friedrichshain hast du das halt nicht. Also da gibt es ja keinen Stadtkern oder da gibt es nur so eine große alternative Shopping-Szene sozusagen. Aber Ketten à la H&M etc. hast du da nicht. Ja. Und die könnte man mit dieser Mall bedienen.
Aber wie gut wäre es gewesen, die alternative Shopping-Szene zu fördern, indem man sagt, hier und da machen wir noch eine H&M und eine Zara-Filiale rein, damit die anderen davon auch profitieren von dieser Walking-by-Vorbeilaufkundschaft. Ich glaube, das wäre die sinnige Sache in der Hinsicht gewesen. Wenn du das mischst und dann auch schaffst, diesen Einzelhandel, also den ehrlichen, echten Einzelhandel zu erhalten daneben.
Das
wäre so ein quartiersschutzmäßiges Ding gewesen. Aber
das ist ja zum Beispiel interessant in der, im Bikini Berlin. Eine Mall in Charlottenburg, direkt am Zoo gelegen, die als Konzept haben, tatsächlich besondere Läden nur aufzunehmen oder halt Läden, die jetzt nicht so, also da sind auch große Namen
Marken
drin
so,
und große,
so
große Marken.
Skandinavische Fashion-Marken
oder
sehr
da ist auch ein
teure Vans-Laden
Teesorten drin, und Gant und wie das ganze Gedöns alles heißt, aber trotzdem Dinge, die jetzt in diesen normalen Malls nicht, also ein bisschen Premium-mäßiger.
Aber läuft auch nicht so gut, glaube ich.
Läuft auch nicht so gut, ich habe auch mal das Gefühl, es ist sehr leer, wenn ich da bin.
Ja.
Also was, wie?
Wie willst du auch, also das, die Zielgruppe wäre ja dann eine Shopping-Truppe, die sehr individualistisch, zumindest vermeintlich unterwegs sein will, das dann mit einer Mall zu kombinieren, die auf Masse aus ist, ist ja per se schon paradox. Also außer, dass es wie so ein Allwetterzoo für Hipster ist, wo du halt quasi wirklich 12 Monate im Jahr überdacht shoppen kannst, aber ja, ich weiß,
das ist schwierig.
Ja.
Wir haben noch kein gutes Mall-Konzept entwickelt.
Vielleicht gibt es das auch nicht. Vielleicht war die Fußgängerzone, das war nämlich Viktor Grün, der hat die Kärntner Straße, das war die erste Fußgängerzone, ich glaube, in Europa.
Ja.
Das hat der gemacht in Wien.
Ja.
Vielleicht war das die Uridee und ist bis heute die beste.
Ich war sehr erstaunt, als ich jetzt in Leipzig war, in Leipzig am Wochenende, hatte einen Auftritt und da bin ich dann am ich glaube, freitags war das durch die Stadt gelaufen. Samstag, Freitag, glaube ich, schon einer genannt. Freitags bin ich durch die Stadt bummeln gegangen und da habe ich gedacht, ich war so erstaunt, dass es noch volle Fußgängerzonen gibt. Mhm. Weil wenn ich Köln, zum Beispiel Schildergasse oder so, das war früher die höchst frequentierte Straße Europas, glaube ich. Also da sind so viele Leute drüber gelaufen, wie sonst nirgendwo in ganz Europa. Und da ist jetzt einfach, die Leute sagen alle, was soll ich denn da irgendwie? Also da geht keiner mehr hin. Und in Leipzig aber richtig was gebacken irgendwie. So die Straßen alle voll, da war auch noch Markt und dann irgendwie die Leute durch die Läden geschlendert. Das fand ich... Ich glaube, so Regionen, die kein Überangebot haben, da funktioniert sowas noch.
Und Markt ist ja nochmal eine ganz andere Sache. Also das ist ja was, das kann man so eigentlich uneingeschränkt toll finden,
das
weil das sind regionale Händlerinnen und Händler, die stehen da jede Woche und ich wünschte, ich wäre disziplinierter darin, auch jede Woche den Einkaufszettel schon zu haben und zu sagen, okay, Dienstagnachmittag oder Mittag, ich gehe da jetzt hin und das das schaffe ich nicht. Und das ist eigentlich ärgerlich.
Ja, das wünsche ich mir auch immer, dass ich auf dem Markt einkaufen würde. Wenn ich jetzt über den Markt laufe, ich liebe das immer, aber ich weiß gar nicht, was ich kaufen soll. Und dann denke ich so, ja, jetzt habe ich auch nichts dabei. Und
ja.
Dann kaufe ich ein Brot
genau,
oder so.
Genau, wollte ich auch sagen. Oder einen Strauß Blumen oder
genau, und den
Apfel.
Schleppe ich dann noch so einen halben Tag durch die Stadt und denke so, scheiße. Aber nächstes Mal mache ich es besser.
Ja.
Aber das ja, Markt ist ja völlig seltsame eigene Welt. Irgendwie.
Ja,
aber
wie schön wäre es, da so ein Stammkundin zu sein, ja. Die, ne, den Bäcker, den Käsemann, wird, ja. Meine Mutter in Borken gibt's natürlich Markt.
Natürlich.
Und meine Mutter hatte gibt's diesen Lifestyle.
Gouda.
Ja, hallo. Ja. Genau, und dann gab's natürlich auch den holländischen Käsemann. Ja. Und meine Mutter ist immer zu dem hin. Und dann hat sie mich irgendwann, als ich zu Hause war, mal geschickt, weil sie an dem Tag Stress hat und sagte, ja, hol mal den Gouda. Sie holt auch immer den alten Beemster.
Na ja.
Und dann noch zwei, drei andere Sorten und sagt, und grüß ihn mal von seinem Schätzelein. Ja. Und ich sag so, okay. Und dachte so, was ist das? Aber gut, geh da hin zu dem Käsemann, der wirklich so einen starken holländischen Akzent hatte und sagst du, ja, und hatte ich da irgendwie mein halbes Kilo Käse unterm Arm, ich soll sie auch noch vom Schätzelein grüßen. Also von Anke? So, nee, Elisabeth, nee. Und dann hat er so drei Namen aufgezählt, der meiner Mutter war nicht dabei. Und ich so, oh, oh, das ist die Masche. Und meine Mutter ist voll drauf reingefallen.
Naja. Hast du es denn deiner Mutter erzählt?
Ja, schon.
Oh, aber ich da hast du ihr Herz gebrochen.
Nee, sie kam damit klar. Wahrscheinlich hat sie es dann ausgespielt beim nächsten Mal. Na, oder hat sich mit dem Eiermann dann stärker eingebracht. Das weiß ich auch noch. Der Eiermann, das war auch so ein Bauer, ganz alt. Und der hatte immer die dicken Dinger. Und das waren so besonders große Eier.
Cooler Eiername.
Ja.
Naja. Aber so ist das am Wochenmarkt. Ich finde es auch interessant, wenn ich hier so oft, also zum Beispiel hier in Pankow gibt es so einen Wochenmarkt vom Rathaus, aber das habe ich auch entdeckt, als ich damals in der Greifswalder gewohnt habe, am Wochenmarkt, da vor diesem Wohnhaus. Die sind ja auch sehr unterschiedlich. Also wenn man in Prenzlauer Berg auf den Wochenmarkt geht, da ist alles biologischer.
Das ist auch so sehen und gesehen werden.
Ja, und da ist biologischer Anbau und das Brot, alles nur Vollkorn und handgeschrotet und keine Ahnung, hier haben wir noch ein bisschen, hier haben wir noch ein paar Filzpantoffeln für sie und so. Mhm. Wenn du aber dann hier so in den Außenbezirken, Pankow, Greifswalder und so weiter auf die Märkte gehst, da sieht es natürlich ganz anders aus. 100 Meter Plastikschrott, irgendwie so, ein Hammer, brauchen sie noch einen Hammer, hier haben sie so ein Portemonnaie, Lederimitat und so. Und was ich da immer gesehen habe, was ich ganz faszinierend finde, sind Stände, die gebrauchte Groschenhefte verkaufen. Das ist ein totaler Markt.
Du meinst diese
so John Sinclair,
schlechten Doktorroman,
Arztromane. Genau, Arztromane, Gruselromane und Westernromane.
Das ist ein Markt?
Das ist, es gibt da so Stände, die sind so groß wie der Tisch hier meinetwegen. Und die sind voll nur mit Groschenheften. Und da sind immer Leute da und kaufen welche. Die tauschen wohl auch, da gibt es wohl auch so Tauschbörsen. Aber das ist...
Die Diddelblöcke unserer Großmütter.
Genau, das ist wirklich ein Markt. Da kommen die Alten hin und suchen sich da irgendwie so die, ach, das kenne ich noch nicht.
Stark. Du, ich wohne jetzt über 3 Jahre in dieser Stadt und ich habe es jetzt erst geschafft, mir meinen Büchereiausweis zu machen vor ein paar Wochen.
Hab ich auch vor kurzem erst gemacht.
10 Euro im Jahr.
Ja.
Die besten 10 Euro, die ich je investiert habe.
Geil, ne?
Es ist so schön, mal wieder in so einer Stadtbücherei zu sein und zu sehen, ach, das könnte man mal lesen, das könnte man mal lesen.
Dann auch die Online und wie krass,
ja.
auch wie future-mäßig die mittlerweile organisiert sind. Also, dass ich alles auch an einem Automaten zurückgeben kann und gar keinen Menschenkontakt mehr brauche.
Es gibt Brettspiele.
Ja.
Brettspiele.
Ja,
aber ich war jetzt so, weil zu Hause habe ich so einen kleinen Stapel, aber jetzt kann man sich immer wieder was Neues aneignen. Und was ich richtig cool fand, da gibt es auch so ein Angebot, dass du, da stand jetzt irgendwie neulich, als ich da war, wenn du Hilfe bei den Hausaufgaben brauchst oder bei einem Referat, dann kannst du dir da jemanden, also jetzt Schülerinnen und Schüler natürlich, buchen, der dir eine Stunde hilft.
Ah.
Und ich wohne in Neukölln und denke mir so, wie gut ist das, weil das sind zum Teil Kids, die zu Hause kein Deutsch sprechen oder so und dann aber dort jemanden haben, der ihnen dabei hilft. Das bietet die Bücherei einfach mit an.
Ja.
Wie gut ist das? Also es war wirklich...
Aber da muss ich sagen, was ich da seit Jahren irgendwie denke, ein Freund von mir hatte das mal kurz vor, dann hast du es doch wieder verworfen. Und deswegen denke ich immer, nein, vielleicht muss man es doch selber machen. Mein großer Lieblingsschriftsteller ist Dave Eggers. The Circle und so war wahrscheinlich eines seiner bekanntesten. Genau. Mein Lieblingsbuch von ihm ist tatsächlich auch sein erstes, das heißt ein herzzerreißendes Werk von umwerfender Genialität.
Mhm.
Toller Autor, tolles Buch. Ich treffe den übrigens
wahrscheinlich
auch.
Zielst du auch darauf hin, dass das irgendwann der Name deiner Biografie viel. So.
Nee, aber ich treffe den, wenn man wieder reisen darf und wir nach Amerika fahren, hat Maria mir zur Hochzeit geschenkt, dass sie gespendet hat für einen Plattenladen in San Francisco, Amoeba Music, der beste Plattenladen der Welt übrigens. Und die hatten so ein, und Dave Eggers wollte denen helfen und hat dann hat sich als Pledge angeboten, wenn man so und so viel spendet, dann würde er mit einem Essen gehen gegenüber.
Stark.
Und dann geht er danach mit einem in den Plattenladen und kauft für dich eine Platte von Echo and the Bunnymen.
Oh.
Und das hat Maria mir geschenkt. Da bin ich sehr aufgeregt.
Ihr seid so gut im Schenken, kann das sein?
Nein, da bin ich sehr aufgeregt. Auf jeden Fall, Dave Eggers hat schon sehr früh, ich glaube nach seinem ersten oder zweiten Buch, hat der so Clubs gegründet, weil er hat ja auch ein eigenes Magazin, einen eigenen Verlag, McSweeney, wo auch ganz tolle Bücher rauskommen und tolle Autoren, tolle Texte schreiben. Und hat dann mit diesen Autorenfreunden und so eine Organisation gemacht, die den Kids in der Nachbarschaft helfen sollte. Mhm. Also Hausaufgabenhilfe. Mhm. Autoren geben Hausaufgabenhilfe. Mhm. Natürlich dann hauptsächlich für literarisches Schreiben oder eben muttersprachliches Schreiben. Und weil er gedacht hat, das ist aber jetzt so super boring, wenn ich jetzt einfach irgendwo einen Raum miete und die kommen da hin und machen das, dann kommt sowieso keiner. Und deswegen hat er gesagt, das muss auch ein besonderer Ort sein. Und er hat dann einen Laden irgendwo gefunden ich glaube irgendwo Ashbury Heights, so die Ecke da hinten irgendwo, und hat da ein Geschäft reingebaut, ein Geschäft für Piratenbedarf. Da gibt es Holzbeine, Augenklappen, alles, was ein Pirat braucht.
Ja.
Und wenn man als Kind aus der Nachbarschaft dahin kommt, kriegt man irgendwie gesagt, was das Codewort ist oder so und kann dann hinter so eine Tür, hinter so eine Geheimtür, und da ist die Hausaufgabenhilfe.
Wie stark.
Mit diesen ganzen Autoren, die da sich irgendwie die Schichten einteilen und so. Und das war der erste Laden. Mittlerweile gibt es in ganz Amerika, überall in New York gibt es einen Laden für Superheldenbedarf, wo im Hinterzimmer diese Hausaufgabenhilfe ist und so weiter und so fort. Und da war immer, da habe ich immer gedacht, so was müsste man auch mal in Berlin machen.
Und
das
wie kriegen die Kinder das Passwort raus?
Ja, das wird denen irgendwie mitgeteilt. Oder so.
Also das kriegen die so quasi von Mitarbeitenden so zugesteckt.
Genau, ja, genau.
Weißt du, was ich daran am meisten mag, ist, dass es so, die Kinder stehen über den Erwachsenen.
Ja, ja,
also total. Es hat so was ganz Empowerndes. Ja. Und das haben ganz viele Autoren und Autorinnen. Ich bin auch ein großer Fan von so Leuten wie Cornelia Funke oder Erich Kästner, die alle Kinder einfach sehr ernst genommen haben.
Genau.
Und das finde ich richtig schön daran. Na. Das ist ja voll gut.
Ja, das ist, mittlerweile gibt es auch als Spielzeuggeschäft-Konzept in Amerika. Als wir jetzt letzten November oder so da waren, gab es so eine Ladenkette, ich weiß nicht mehr, wie die hieß. Aber da war es auch so, da wurde den Kindern ein Geheimwort gesagt am Anfang. Und die Läden an sich sind total schön. Das ist so ausgedrucktes Spielzeug. Ich war auch das erste Mal in einem drin und dachte, das ist alles sehr schick und so. Und coole Sachen, und dann bin ich, kein großes Sortiment, aber irgendwie cool, und dann bin ich wieder gegangen und dann bin ich nochmal dann vorbeigegangen, einen Tag später, und guck so rein und sehe plötzlich, wie da so ein Kind steht und so ein Mitarbeiter, dem was flüstert, und das Kind sagt dann was und dann wird so ein Regal aufgemacht und dann bin ich auch so reingegangen und dann konnte man hinter das Regal und da war nochmal ein kompletter, voll ausgestatteter Spielzeugladen, der allen Scheiß hatte und wo die Kinder mit allem spielen durften.
Oh, wie gut.
Da sind die Kinder rumgerannt, es gab so eine Rundbahn, auf der die rennen konnten, es gab extra Spiele und es gab überall Spielzeug zu kaufen.
Ein Traum. Ein
absoluter Wahnsinnsladen. Also wirklich.
Ja, okay, mach das mal in Berlin auf. Finde ich gut. Ja,
also, ich hatte dann immer überlegt, also für diese Nachhilfsgeschichte, wie gesagt, es gibt mehrere Läden und so Piratenbedarf ist natürlich sehr originell.
Ja.
Das Schöne ist, dass mittlerweile auch sozusagen die Läden selber das dann tragen. Also, weil die Leute es witzig finden, in einen Laden für Piratenbedarf zu gehen, da irgendwas zu kaufen, können die damit alles finanzieren. So.
Wie schön.
Und ich hatte überlegt, was ich noch nicht entdeckt hatte oder was ich noch nicht gesehen habe, war, einen Laden zu machen für Superstarbedarf.
Mhm.
Wo es so glitzernde Mikrofone gibt und so. Ja, das fand ich übrigens auch gut. In diesem Superheldenladen, der ist in Brooklyn, in diesem Superheldenbedarfsladen gibt es auch eine Teststation für Capes. Das sind unsere Ventilatoren und da kannst du dich so draufstellen und
geil,
den Cape ausprobieren.
Oh, das würde ich auch gerne mal machen. Ich bin ja pro Cape.
Ja, natürlich.
Also,
ja, klar.
Es gibt Leute, die sind dagegen. Die sagen, das hält dich einfach ab und ständig wirst du irgendwo eingesogen.
Ja, das ist aber,
der Style.
Ja.
Einfach.
Ja, eben. Ein Superheld muss ja auch repräsentieren. Ja. Hat ja auch Repräsentative auf dem, halb Bundespräsident, halb Superheld.
Genau.
Da muss man auch ein Cape haben. Ja, aber sowas, also sowas finde ich toll, so Nachbarschaftshilfe, ne?
Ja.
Und die dann so anders zu denken und so Kids mit Hausaufgaben zu helfen, so deswegen. Bibliothek. Ich habe übrigens gesehen bei der Bibliothek in der Onleihe, da gibt es ja, wenn man hier in Berlin in der Stadtbibliothek ist, kann man auch auf die Onleihe zugreifen, wo man online auch Magazine, auch Zeitschriften leihen kann.
Richtig viel digital.
Die man dann alles, so als PDF kriegt, und da kann man auch den Playboy leihen, den aktuellen
Wirklich?
Playboy. Habe ich mir dann natürlich die Interviews durchgelesen.
Ja,
und
gar nicht so schlecht sind.
Nee, das stimmt. Und war sehr beeindruckend. Der amerikanische Playboy. Ist auch sowieso, die Leute verwechseln oft deutsche Ausgaben von Zeitschriften mit amerikanischen.
Ja.
Zum Beispiel der deutsche Rolling Stone, ne, ist ja wirklich ein Altherren-Rockblatt, so, wo es immer so um Gitarren geht und um Bruce Springsteen, und es gab ja auch zuletzt diese Geschichte mit Joy und so. Aber wenn man dem den amerikanischen Rolling Stone gegenüberstellt, das ist überhaupt nicht vergleichbar.
Viel progressiver, ne?
Und ja, und so extrem politisch. Ja. Ist einfach eine Art Spiegel.
Teen Vogue ist auch so ein Beispiel. Ja. Also die gibt es nicht im Deutschen, aber es gibt auch kein vergleichbares deutsches Mädchen- oder Frauenmagazin, ja, das
Brigitte
sich so politisiert. Ja, aber die haben sich, die gibt es auch nicht mehr. Aber dass Teen Vogue sich in den letzten Jahren so stark politisiert hat, finde ich auch faszinierend. Ist auch richtig geil.
Finde ich auch faszinierend. Ja. Aber es spricht ja eigentlich auch dafür, dass die jüngere Generation, die dir näher ist als mir, dass die auch viel politischer ist als noch vor 10, 20 Jahren oder so.
Ja, also 10, 20 Jahre, na, 10 Jahre kann ich einschätzen, 20 nicht, weil da war ich 10. Aber vielleicht ist sie das, und vielleicht sind Medien aber auch einfach mutiger geworden. Also das sind ja Mainstream-Medien, von denen wir gerade reden, die einfach merken, ah, man kann das jetzt einfach mal machen. ProSieben ist ein anderes Beispiel, sind auch viel politischer geworden in den vergangenen Monaten und trauen sich jetzt diese Inhalte so zu platzieren und merken, ja, das interessiert die Leute, wenn man das richtig aufbereitet.
Ja, ja. Aber das würde ja dafür sprechen zu sagen, dass die Generation, die jüngere Generation politischer geworden ist oder politische Inhalte für sie selbstverständlicher sind, weil die wahrscheinlich auch täglich einfach überall nebeneinander stattfinden.
Ja.
Also weil Pop und Politik auf Instagram oder wo auch immer nebeneinander stehen.
Ja.
So.
Stimmt. Und auf Instagram ist das in meiner Wahrnehmung noch gar nicht so lange so. Also ich habe Deutschland 3000 ja angefangen im Sommer vor der letzten Bundestagswahl 2017. Und da, ich weiß noch, dass YouTube zum Beispiel in Deutschland auch ganz engagiert war und ganz viel losmachen wollte. Und ich glaube, die hatten ehrlich gesagt richtig Probleme, überhaupt YouTuberinnen und YouTuber zu finden, die da Bock drauf hatten.
Ja.
Und da habe ich dann auch so ein bisschen mitbekommen, dass wenn du die nach politischen Positionen gefragt hast, dann war oft das höchste der Gefühle, dass sie zum Wählen aufriefen, aber nicht sich mit Themen auseinandersetzen. Und das hat sich natürlich extrem verändert seitdem.
Ja.
Und dass das in so kurzer Zeit auch passiert ist, finde ich auch richtig schön.
Ja.
Weil damals war ich auch mit, als ich Deutschland 3000 so gepitcht habe, war das noch ungewöhnlich, und heute gibt es einfach ganz viele von diesen Formaten, oder nicht ganz viele, aber schon mehrere, und auch mehr Influencerinnen zum Beispiel, die sich das trauen. Das ist richtig gut.
Ich weiß auch, dass das früher immer so gesagt wurde, man darf öffentlich seine politische Haltung oder Meinung oder Präferenz sollte man gar nicht so äußern, das ist nicht so gut. So ähnlich wie Deutsche über Geld sprechen oder so.
Ja.
Das ist privat, das sollte man so für sich behalten. Und so. Und das hat sich ja sehr geändert. Im
Und gleichzeitig, also ich finde das einerseits auch gut, ich finde auch zum Beispiel super, mit Freunden und Freundinnen drüber zu reden, was sie eigentlich wählen, welchen Parteien die sich nahe fühlen, weil in meinem Fall zumindest war es so, dass ich festgestellt habe, ach krass, ich habe ja wirklich fast von jeder Partei wen dabei, und zum Teil so sehr überraschend, wo ich die Leute ganz anders eingeschubladet hätte.
Ja.
Und andererseits habe ich gerade in den letzten Monaten das Gefühl, dass zum Beispiel auf Instagram diese Politisierung dazu führt, dass du gewisse andere Meinungen, die sind kaum noch zugelassen oder werden sehr schnell so bestraft, obwohl die absolut im demokratischen Spektrum und vertretbar, und es gibt auch Argumente dafür, aber es hat sich eine so Blasen haben sich herausgebildet, die so sehr streng in eine Richtung marschieren. Und da bin ich manchmal auch so, ich denke, so war Demokratie jetzt auch nicht gemeint.
Aber das, ich finde das interessant, weil ich glaube, das ist das nicht vielleicht, muss es nicht diese Blasen geben? Ist das nicht wichtig für Menschen, so einen Resonanzraum zu haben, der so in die eigene Richtung schlägt?
Ich würde mir eigentlich eher wünschen, dass man in dem Resonanzraum lernt, mit anderen Meinungen umzugehen. Also die sind ja auch dafür da, dass du deine eigene schärfen kannst und nicht, dass du musst dich nicht deshalb komplett auch von jemand anders abgrenzen. Also dann werden ja diese, weiß ich nicht, jetzt will jetzt auch nicht dieses Feuilleton-Cancel-Culture-Ding aufmachen, aber sich dann Leute sofort in dem Sinne jetzt zu entfolgen oder zu sagen, nee, die Person ist für mich gestorben, weil die hat in der einen Sache eine andere Haltung als ich, das ist doch überhaupt nicht der Gedanke. So. Und das hat mich zuletzt, und ich beobachte das jetzt auch bei manchen, insbesondere Frauen, denen ich folge oder deren Podcast ich höre, dass die auf einmal das Gefühl haben, sie müssen sich für alles entschuldigen, was nur in die geringste politische Richtung geht. Oder wenn man einen Witz macht, dass man sofort sagt, ja, aber der ist so und so gemeint. Vielleicht ist das Teil von dieser Sensibilisierung, die da gerade in der Szene passiert, für Sprache, für gewisse Themen, Minderheiten und so weiter. Aber ich hoffe, dass ich das auch wieder ein bisschen lässiger werden lässt. So, weil,
schwere Zeit für steile Thesen.
Ja. Stimmt.
Aber es gibt auch manchmal, mir geht es manchmal so, ich habe auch abwechselnd immer, finde ich Twitter sehr interessant, und mich nervt es volle Kanne. Weil manchmal auch so, ich glaube, was mich am meisten aufregt, ist, wenn sich Leute dumm stellen. Und um eine steile These zu vertreten. Da gibt's so, da gibt's auch Chefredakteure deutscher Tageszeitungen, die ich nicht nennen will, die damit regelmäßig brillieren.
Ja.
In denen sie sich so richtig doof stellen, weil sie so ein bisschen Leute vom anderen politischen Spektrum kitzeln wollen.
Oder weil sie einfach auf die Schnelle so ein paar Likes einsammeln wollen. Das finde ich auch richtig.
Das ist aber doch, da denke ich immer so, in Amerika, da gibt es zum Beispiel so in der Highschool und so gibt es ja schon so Debating Clubs und so. Und da wird Debattieren wirklich so gelehrt auch und so an Schulen. Und ich glaube, das macht was aus. Weil hier kriegt das niemand beigebracht, wie man diskutiert. Ja. Hier, deswegen sind alle so schnell auf ihren Meinungen verhärtet sozusagen.
Genau, und es gibt auch nicht die Unterscheidungen zwischen Argument und Meinung oder also das wird oft übersehen. Und dann, also mir fällt immer auf, dass es im Analogen dann so viel leichter ist. Und das finde ich schade, dass das Internet da so ein bisschen verkommt.
Ja.
Und wir das nicht mehr so gut hinbekommen. Ja.
Aber lässt sich das aufhalten? Ich glaube nicht. Ich meine, du hast irgendwann mal in einem Interview erzählt, dass ihr bei Deutschland 3000 sozusagen die Comment-Moderation mitdenkt, wenn ihr Beiträge macht und direkt mit einplant und einpreist sozusagen als Bestandteil des ganzen Berichts,
was ja
sehr deutlich weitsichtiger ist, als das viele andere machen.
Ja, weil ich auch finde, dass man gerade so als öffentlich-rechtliche Medien, die eine Debatte auslösen, haben wir halt auch eine Verantwortung dafür.
Ja.
Insbesondere, weil glaube ich, nur ein ganz kleiner Teil der Userinnen und User da wirklich teilnimmt, aber sehr, sehr viel mehr lesen halt mit. Und deswegen ist es nicht getan, wenn ich irgendwie ein 3 oder 5 Minuten Video poste und da sage, hier sind die Fakten und das ist meine Meinung, die ich daraus ableite, sondern man muss dann auch gucken, was passiert denn in der Diskussion. Also es ist sowohl für uns als Journalisten natürlich super, also das informiert mich ja weiter, wenn da noch zusätzliche Perspektiven da auftauchen, noch Argumente, die ich vielleicht tatsächlich in der Recherche übersehen habe.
Ja.
Und gleichzeitig müssen wir auch gucken, wenn dann wer kommt, der unseren Fakten komplett widerspricht, dass wir da Quellen nachreichen und. Also ich finde das eine sehr wichtige und wertvolle Arbeit, gerade auf Social. So.
Ich finde das interessant, also öffentlich-rechtliche Medien werden ja immer als so ein Kosmos betrachtet, der irgendwie bis oben hin vollgepumpt ist mit Kohle, der einen riesigen Verwaltungsapparat irgendwie durchfüttern muss und so. Zum Teil auch berechtigte Kritik. Die Strukturen sind alle nicht ideal, also da müsste man eigentlich mal sehr grob umstrukturieren, aber das lassen die Strukturen dann wiederum nicht zu. So ähnlich wie Politiker.
Ja, sie sind so über Jahrzehnte so verwachsen und kriegst die Wurzeln nicht mehr auseinander.
Das ist niemand auf der ganzen Welt stimmt gegen sich selbst. Also das ist genauso wie Politiker keine Wahlrechtsreform hinkriegen, weil sie sich ins eigene Fleisch schneiden würden.
Ja.
Natürlich kann ein Mensch das nicht. Also das fällt einem einfach wahnsinnig schwer, so eine übergeordnete Größe zum eigenen Vorteil zu entwickeln.
Ja.
So.
Ja.
Also das finde ich sowieso immer schwierig. Aber jetzt weiß ich überhaupt nicht mehr, wo ich hin wollte. Ich wollte irgendwo hin. Und
das
mich,
ganze Geld von den Öffentlich-Rechtlichen.
Es ging mir gar nicht so sehr um das Geld. Ist egal. Mein Gott, kommt vielleicht gleich nochmal wieder. Jetzt habe ich mich total verzettelt in meinem Abdriften. Ich mache einfach mal eine ganz andere Sache. Vielleicht fällt es mir dann wieder ein. Das ist eine Geschichte, die mir extrem gut gefällt. Du hast meiner Ehefrau Maria E-Scooter-Fahren ans Herz gelegt, beigebracht quasi. Völlig begeistert hast du davon. Also ihr habt euch, glaube ich, auf der Southwest war
genau,
das. Genau,
Austin vor, wie lange ist das her? Letztes Jahr?
Nee, das muss
vorletztes
mindestens
Jahr.
2 Jahre her sein. Vielleicht 2018. Sogar 3.
Ich weiß es nicht mehr, aber ja.
Und da hast du ihr das gezeigt und sie hat dann auch nur noch damit rumgefahren und dann kamen die auch hier hin und ich bin auch ein begeisterter Benutzer davon, wenn ich durch die Stadt fahre. Ich finde die extrem praktisch. Ich habe auch keinen Autoführerschein, so muss man dazu sagen. Du hast ihr aber dann irgendwann, sie hat dich dann, glaube ich, irgendwann mal in der Story getaggt, weil sie mit diesem Scooter gefahren ist, gesagt, ja, habe ich von Eva gelernt. Und hast du ihr gesagt, ja, ich habe da jetzt schon auch ein gespalteneres Verhältnis zu.
Das stimmt, weil man kann ja eine Meinung auch ändern. Ja,
absolut. Was? Das ist doch nicht vorgesehen. aber ist es denn, findest du die jetzt wirklich komplett kacke oder findest du sie immer noch gut, aber?
Nee, also das muss man so rum erzählen. Wir haben, also Maria und ich haben uns da auch kennengelernt. Das ist eine große Liebesgeschichte für Maria und E-Scooter. Wir haben uns in Austin, Texas kennengelernt auf dieser Konferenz. Da in der Woche, wo wir da waren, geht es dann sehr viel um Medieninnovation. Und weil aber Innovation generell dann, die ganze Stadt wird 2 Wochen davon eingenommen. Und E-Scooter waren das Ding. Die waren zu der Zeit, die kamen dann 3, 4 Monate später nach Deutschland.
Ja.
Aber zu der Zeit waren sämtliche Anbieter auf einen Schlag in Austin. Und da vergab es also 6 verschiedene Farben von E-Scootern und das ganze Stadtbild war davon geprägt. Es war wie in so einem Sci-Fi-Film, wo die Leute auf einmal auf diesen Rollern durch die Gegend flitzten. Das war faszinierend und dann haben wir das da zusammen ausprobiert und ich war super optimistisch. Ich glaube, wenn du bei Instagram durch meine Highlights scrollst, kannst du noch irgendwo eine Story finden, die ich damals darüber gemacht habe. Weil ich eben aus diesem Stadtstudium von damals auch ich sehr auf Transport fokussiert bin.
Okay.
Ich finde generell Transport in der Stadt ein super spannendes Thema. Und habe deswegen gedacht, ach, ist doch geil, da kommt jetzt eine neue Möglichkeit, das ist günstig, Leute kommen sehr schnell von A nach B und es ist so diese berühmte letzte Meile, wenn du aus der Bahn steigst und nach 10 Minuten zu Fuß, das ist ja dann oft bestimmt auch das, wie du es nutzt.
Mhm.
Und das hat einfach, genau wie du sagst, Spaß gemacht und ich dachte, geil, wenn das nach Deutschland kommt. Und habe damals auch schon gesagt, in Deutschland passiert es hoffentlich so wie mit diesem Bike-Sharing, dass die Stadt einfach sagt, mit diesem oder jenem Anzeigenunternehmen machen wir eine Partnerschaft, wir bieten denen den Platz für die Parkplätze und dann bezahlen die Bikes für 2-3 Jahre und dann gucken wir mal, wie alles läuft.
Ja.
Und dann war ich selber überrascht, dass das ja nicht so passiert ist, sondern in Berlin zum Beispiel waren auf einmal 5 Anbieter, der eine ging ganz schnell pleite und überall liegen dann diese E-Scooter-Leichen rum. Es gibt auch einen eigenen Instagram-Account nur für E-Scooter-Leichen. Und dann natürlich, ich bin aufgrund von 2 Sachen dann inzwischen skeptisch geworden oder 3. Das eine ist, du hast natürlich noch nicht die Infrastruktur im Sinne von die eigenen Spuren dafür. Das heißt, du hast eine gewisse Gefahr, sowohl für zum Beispiel Autofahrer als auch für die Leute, die die Dinger benutzen.
Ja.
Ich habe auch damals in Austin schon dann auf einer Party eine Frau gesehen, die einfach beide Hände und Arme eingegipst hatte, weil sie gestürzt war. Und es ist auch so, die klassische E-Scooter-Verletzung ist beide Handgelenke gebrochen.
Ja.
Richtig gruselig.
Ja.
Aber das kannst du ja auch alles hinbekommen.
Das ist ja auch ein Lerneffekt.
Genau. Das zweite ist, das ist ein E-Scooter, der hat so eine Batterie und die Dinger haben, ich habe mich da vor einem halben Jahr nochmal mit beschäftigt, ich glaube tatsächlich eine Halbwertszeit von 5 oder 6 Monaten.
Ja.
Dann sind die Schrott. Und das finde ich nicht nachhaltig. Das ist nicht cool.
Ja.
Und das wichtigste Argument für mich aber, wenn du über öffentlichen Verkehr in der Stadt nachdenkst, ist, dass die Dinger niemandem zugutekommen, der nicht vorher schon extrem privilegiert sich in der Stadt bewegt hat. Also du hast im Zweifel dir ein Fahrrad genommen oder bist mit der Bahn gefahren oder kannst dir auch ein Taxi leisten oder.
Ja.
Aber es hilft jetzt weder der Mutter mit 2 kleinen Kindern, weil die kann die auf dem E-Scooter nicht mitnehmen, noch der alten Oma, weil die ist viel zu klapprig. Und das sind aber die Leute, die wir in der Stadt viel stärker befähigen müssten.
Ja.
Genau. Und deswegen denke ich so, ja, das ist jetzt ein nices Goodie, das wir noch zusätzlich haben. Und ich finde es auch witzig jetzt zu sehen, wie dann so Kids immer zu zweit und dritt auf den Dingern rumfahren.
Ja.
Aber am Ende hilft es niemandem so wirklich, der vorher in Not gewesen wäre oder so. Und das macht mich inzwischen skeptisch, ob es das dann wert ist.
Verstehe. Also ich glaube, es lindert keine Not, da stimme ich dir absolut zu. Aber es ist, glaube ich, schon, also ich habe das jetzt in anderen Städten beobachtet. Wir waren in Paris zum Beispiel, die ja wirklich radikal in den letzten Jahren den Verkehr umgebaut haben und das Auto aus der Stadt verbannt haben, mehr oder weniger.
Das ist halt super, ne?
Ja, ja. Und da haben ein extrem hoher Prozentsatz von Leuten, die ich gesehen habe, hatten privat solche E-Scooter, die sie dann mit in die Firma nehmen und da aufladen und dann wieder nach Hause fahren oder so oder umgekehrt. Und da gibt es ja auch zu jedem Handyvertrag dazu. Also das ist völlig gängig, die so, weil die platzsparend sind, weil die aber motorisiert sind und praktisch sind und man nicht um die Metro fahren muss und so. Also ich glaube, es gibt ein sinnvolles Benutzungskonzept für diese Teile.
Da bist du wahrscheinlich auch schon mal das Schrottargument so ein bisschen los, weil die natürlich viel besser gepflegt werden, wenn sie Besitz sind und ne, die dann länger benutzt werden.
Ich glaube auch, dass hier jetzt bei den Anbietern so ein leichtes Umdenken, also sie können natürlich diejenigen, die uns die Roller hier anbieten, die können die ja nicht haltbarer bauen. Aber was mir jetzt auffällt bei den Rollern, die jetzt auf der Straße stehen, die sind alle viel mehr geschützt. Die haben jetzt so Schutz auf dem Display. Manche haben auch so die Batterien so ganz groß geschützt und so.
Mhm.
Also das scheint auch ein Umdenken zu sein, weil das sich wahrscheinlich auch nicht rechnet, wenn die so schnell Schrott gehen.
Ja.
Die irgendwie so zu gestalten, dass die länger haltbar sind, dass man da irgendwie länger auch als Firma was von hat.
Also ich bin mal gespannt, ob es die in 5 Jahren immer noch gibt, auch in dieser Dichte. Sie sind halt für mich am spannendsten als so ein Symptom von Sharing im öffentlichen Transport.
Ja.
Weil ich glaube, das ist für alle, die in der Stadt wohnen, da muss man ja immer unterscheiden, weil sich sonst Leute, die so ländlicher wohnen oder pendeln, sehr angegriffen fühlen. Aber für alle, die in der Stadt wohnen wollen, auch das ist dann die Zukunft. So, ich habe auch bei der in Austin da, bei dieser Innovationskonferenz, gab es ein Panel über E-Mobilität und das fand ich total spannend. Da hat ein Autor, Filmemacher, der sich damit auseinandergesetzt hatte, gesagt, ganz ehrlich, das selbstfahrende Auto, das sollte nicht in Individualbesitz sein. Also du und ich sollten kein selbstfahrendes Auto besitzen können, weil dann kannst du bald das Auto zum Eis holen schicken und dann haben wir einfach noch mehr Autos in der Stadt und noch mehr Stau. Sondern das selbstfahrende Auto muss so streng reguliert werden, dass das wenn, dann sind es so Taxidienste, die quasi on-demand Fahrpläne machen und. Und da habe ich gedacht, ja. Also das hat in mir so richtig so, ach ja, da ging dann so eine Treppe los von Gedanken, was das bedeutet. Und ich glaube, darauf müssen wir uns einstellen. Und das hatte ich damals auch im Studium da in Brüssel, haben wir versucht, einen sehr privilegierten Stadtteil mit irgendwelchen Modellen autofrei zu kriegen. Also wo quasi jeder Haushalt ein Auto besessen hat, das ist richtig schwer. Ja. Weil du kannst den Leuten nicht nur mit Sanktionen kommen und sagen, der Parkplatz wird jetzt super teuer, das ist schon mal super, aber du musst dann auch einen Anreiz bieten, eine Alternative zu haben. Und dann muss die U-Bahn-Station vor der Stadt und die gut gepflegten Fahrräder und, damit die Leute sagen, ach geil, ich muss nicht mehr, also in Berlin zum Beispiel mit meinem Auto jedes Mal durch die Waschanlage, weil die Lindenblüten da ihren Sirup drüber gegossen haben, sondern ich nehme jetzt einfach hier dieses Carsharing-Ding.
Aber es ist wirklich ein sehr langer Weg. Ich weiß nicht, ob wir das noch miterleben werden, dass die Städte autofrei werden. Und
ich glaube schon.
Naja, ich habe zum Beispiel zuletzt gab es hier habe ich in der Zeitung verfolgt, in Prenzlauer Berg. Ich weiß nicht, ob es Kollwitzplatz war oder so, irgend so ein Platz. Da haben sie gesagt, lass uns doch mal an 3 Samstagen im Jahr die Straße autofrei machen und dann so zum Kinderspielplatz machen. Und da haben sich mehrere Familien und Haushalte beschwert und haben Beschwerde eingelegt beim Senat. Das geht nicht, dann können sie da ja nicht parken.
Das ist aber sowas von Prenzlauer Berg.
Ja, das ist
also
mega Prenzlauer Berg.
Auf meiner Seite der Spree haben wir seit Corona, und das finde ich richtig toll, es ist auch als jemand, die keine Kinder hat, richtig toll, da sind jetzt sonntags ganz viele Straßen, da dürfen keine Autos mehr fahren.
Kreuzberg ist das.
Genau, Kreuzberg-Friedrichshain. Da dürfen die Kids jetzt mit ihrem Spielzeug auf die Straße und es sind so Begegnungsstätten.
Das stimmt, das ist ja auch super, aber das ging nur, weil man den Autos einfach klar verboten hat. Man hat sich auf gar keine Diskussion eingelassen. Man hat gesagt, Leute, geht halt nicht, ist gesperrt, fuck off. So. Und das ist hier in Prenzlauer Berg, trauen die sich das dann nicht zu machen, weil und natürlich ist der Ökospießer vom Kollwitzplatz auch mein Wähler und so. Und so. Da muss man natürlich sehr konsequent vorgehen. Ja. Und diesen Mut haben viele Politiker einfach nicht.
Aber ich glaube, autofrei, ich glaube schon, dass wir das noch erleben werden. Vor allem, weil autofrei bedeutet ja nicht, die ganze Stadt ist eine Fußgängerzone, sondern autofrei bedeutet eben es wird ganz streng limitiert, wer noch ein Auto besitzen darf und es in der Stadt parken darf. Ne? Und alles andere wird halt, das ist Lieferverkehr, das ist öffentlicher Transport, Taxis, Carsharing und so weiter. Und das kann ich mir schon gut vorstellen. Ich meine, Helsinki, glaube ich, will bis jetzt irgendwann in den nächsten 1, 2, 3 Jahren frei sein davon. Und da gibt es ganz viele Städte, die gerade diese Modellversuche haben.
Das stimmt, aber ich glaube, ich habe immer das Gefühl, dass die Deutschen immer die Letzten sind.
Ja, die Deutschen ihre Autos. Ja. Das stimmt schon. Mal schauen.
Das ist ein bizarrer Fetisch, finde ich, diese Autoversessenheit. Ja. Also wie viel man im Auto, ich meine, das gibt es überall. Ne? In Amerika sind es Waffen. Und hier,
Autos.
Und Autos, genau. Hier sind es nur Autos, aber dafür keine Geschwindigkeitsbegrenzung und so. Ja. Diese seltsame, und das zieht sich durch alle Bereiche, also auch was Arbeitsplätze betrifft und so, dass gesagt wird, die Autoindustrie ist die eine Industrie, die wir immer retten müssen. Ne? Ja. So, wo man so sagt, so, ja, aber warum denn?
Ja. Warum fördert ihr nicht neue Industrien?
Ja,
ne?
Absolut. Ja. Und vor allem hat die Autoindustrie ja jetzt wirklich bewiesen, wie scheißegal denen alles ist, diese ganzen Dieselskandale und so. Ja. Und trotzdem sagt die Politik, ja, die müssen wir aber retten. Ja. Also ein seltsames.
Irrerweise, ich hätte nie gedacht, dass ich die jetzt als Positivbeispiel, aber sie sind ein Gegenbeispiel ranziehe, ist ja die Tabakindustrie, ne?
Ja.
Also die haben ja sowas von schnell umgeschwenkt, dass sie gesagt haben, okay, das mit den Zigaretten, das geht nicht mehr lange gut. Und dann gehen sie auf E-Zigaretten. Ja. Das finde ich wirklich faszinierend. Da haben wir auch schon einen Film zu gemacht, dass die auch jetzt nicht so viel weniger schädlich sind und Das schaffen die auch gerade noch gut an der Politik vorbei, nicht zu kommunizieren, aber das ist eine Branche, die sehr entschlossen so quasi eine, wenn nicht 180, dann aber 90-Grad-Wende gemacht hat. Und dass das die Autoindustrie nicht gemacht hat, ist, glaube ich, vor allem der Politik zu verdanken, weil sie die so lange gepampert hat.
Genau. So. Und immer noch pampert.
Ja.
Immer noch pampert. Das glaube ich auch. Du reist gerne alleine.
Ja.
Und ich kann da sehr zu relaten, aber wie können wir den Menschen jetzt mal erklären, warum das so viel Spaß macht, alleine zu reisen? Weil die Leute, was, ist doch alleine, was soll denn das und so. Aber es ist doch, man hat doch einen ganz anderen Zugang zu Orten, wenn man alleine ist.
Genau, ja, und man hat auch einen anderen Zugang zu sich tatsächlich. Ja. Ne? Also es ist auch manchmal gefährlich. Also ich habe wirklich schon Autofahrten gehabt, auf denen ich die gesamte emotionale Bandbreite einmal durchlebt habe. Aber,
okay, das ist auch ein bisschen gruselig.
Ja, aber
erst so auch, weinen und dann so lachen.
Ja,
und so.
Du 7 Stunden Autofahrt, da geht viel mit dem richtigen Soundtrack. Aber ich habe wirklich ein paar Trips gehabt, die mich richtig geprägt haben, auch wegen der Geschichten und Leute, die ich da getroffen habe. Ja. Und das passiert dir halt nicht, wenn du zu zweit oder in einer Gruppe unterwegs Absolut. Bist oder viel, viel unwahrscheinlicher. Ja. Und deswegen fand ich das immer richtig gut. Und es war auch gerade das so jung, also es war auch nicht immer freiwillig. Es ist mir zum Teil auch passiert, weil einfach niemand mit wollte oder weil ich irgendwo gelandet bin, dann ist was geplatzt. Und dann das so jung zu erleben, war halt auch ein super bestärkendes Ding, so, ne? Dass du einfach weißt, ich kann das alleine. Und ich bin nicht davon abhängig, dass ich jetzt einen Partner habe oder ganz viele Freunde, die mitkommen oder irgendwie sowas.
Es gibt ja auch so eine Initiative, die sich dafür einsetzt, dass alle Schüler nach dem Abi ein Interrail-Ticket kriegen sollen.
Ja.
Das fände ich auch super.
Ja.
Also wenn die einfach erstmal haut ab, ich würde dieses Wort rauskicken.
Ja. Ja, die können ja auch, also das ist ja, glaube ich, auch so gedacht, du kannst dann auch in der Gruppe losfahren, aber das finde ich einfach generell dann so Europa buchstäblich zu erfahren.
Genau.
Und so ist so eine gute Idee.
Na, finde ich auch eine super Idee. Du hast ja zum Beispiel Philipp Amthor interviewt bei dir im Podcast.
Ja.
Und hast so sehr versucht, irgendwie hast ihn so ein bisschen versucht zu knacken, weil man, ich meine, jeder, der den sieht und erlebt und so, checkt natürlich, dass das sehr einstudiert ist, dass das sehr fassadig ist, wie der auftritt, wie er versucht, so der der beste Konservative möglich zu sein, sozusagen. Das ist ja sehr gelernt, das merkt man dem ja total an. Also das ist ja kein natürliches Verhalten, was der an den Tag legt. Du hast den nicht so richtig geknackt gekriegt im Podcast, hast das ja dann auch so ein bisschen kommentiert und so. Aber glaubst du, dass so Leute wie Philipp Amthor überhaupt diese Adelung erfahren müssen, dass man versucht, sich tiefer mit ihnen auseinanderzusetzen, als sie selber überhaupt zulassen?
Ja, also ich wollte den gar nicht knacken. Ich wollte.
Das glaube ich dir nicht. Das
weil ich nicht glaube, also ich habe eine ganz andere Grundannahme von dem, weil ich habe den jetzt bei verschiedenen Anlässen erlebt, der ist so. Was mein Ansatz für den Podcast war, das habe ich ja da auch angesagt für diese Folge, weil ich wollte rausfinden, was bedeutet es heute für einen so jungen Politiker konservativ zu sein.
Ja.
Und ich glaube, das hat schon ganz gut geklappt. Der ist schon auch jemand, der sich, also der hat mich nicht an sich persönlich rangelassen.
Ja.
Ich habe wenig über ihn außerhalb seiner Arbeit rausgefunden, das stimmt. Aber jemanden knacken wollen ist nie mein Ansatz bei Interviews, weil das finde ich so prätentiös.
Okay, ja,
aber,
also dann habe ich die falsche Wortwahl.
Ja.
Also, aber du wolltest schon so ein bisschen. Ich finde, man kann dem das nicht abkaufen. Niemand ist so. Niemand ist so perfekt konservativ wie der. Das ist doch totale Show, so kann doch keiner sein.
Hm.
Und ich meine, letzten Endes hat er die ganzen Geschichten, die jetzt, also dein Interview war vorher, bevor jetzt diese ganzen Sachen passiert sind, die haben ja auch alle bewiesen, dass der nicht so ist.
Warum?
Naja, weil man so merkt irgendwie, dass es sozusagen Business alles für ihn ist und dass Politik, wie für viele ja mittlerweile, nicht mehr aus so einer rein ideellen Antrieb geschieht, sondern dass es da immer sehr handfeste wirtschaftliche Interessen gibt. Und da muss man sich natürlich zur Marke machen. Das ist ja das, was Politiker heute lernen.
Genau, das hat der alles sehr, sehr gut verstanden.
Ja.
Ich bin nach wie vor, bin nicht sicher, ob das, also ich kenne natürlich auch nicht Google, ich bin jetzt nicht die Spiegelreporterin, die ein Jahr lang für ein Porträt begleitet oder so.
Zum Glück.
Aber ich bin mit der Fassade, also der kennt seine eigene Fassade natürlich sehr gut, aber ich glaube nicht, dass sie so weit weg von seiner Persönlichkeit ist.
Ja.
Ich glaube, dass der schon als Jugendlicher angefangen hat, konservative Politiker und Politikerinnen sehr genau zu studieren und noch in einer Phase ist, in der er mehr imitiert, als sein eigenes daraus zu machen.
Ja.
Das war so mein Schluss danach. Und ich glaube, ich habe ja damals auch schon immer gesagt, der muss ganz schön lange durchhalten, bis er irgendwann mal Innenminister wird, wenn überhaupt, weil ich glaube, das ist so sein Ziel. Und das durchzuhalten ohne Skandale, und der Skandal passierte dann halt wenige Monate später, das wird ganz schön schwierig. Und da sind schon andere Politiker und Politikerinnen gestolpert. Jetzt ist er erstaunlicherweise gar nicht so doll gestolpert, aber das ist halt die CDU. Und deswegen, ich bin mal gespannt, wie die sich noch entwickelt, aber ich glaube schon, dass der auch auf eine gewisse Weise inhaltlich motiviert ist.
Ja.
Das würde ja Konservativen generell absprechen, dass nur weil sie vielleicht Werte verfolgen oder vertreten, die du jetzt nicht teilst, dass man nicht idealistisch motiviert sein kann.
Ja.
Das ist ja schon, ich kann mir auch vorstellen, ich habe mich jetzt ehrlich gesagt mit diesem Skandal gar nicht mehr so in die Tiefe beschäftigt, aber dass natürlich die Welt, in der er da reingerutscht ist, ihn gerade, weil er in diesen Werten so viel sieht, dann sehr angesprochen hat, ne? Dann bist du auf einmal mit den ganzen Rich Boys auf irgendeiner New Yorker Dachterrasse. Das ist jetzt sehr spekulativ. Mag ich auch nicht so gerne, da so rumzuspekulieren. Aber vielleicht hat ihm das gerade gefallen und dass er sich davon auch verführen hat lassen. Und der ist halt Jurist. Ja. Der ist, glaube ich, auch tatsächlich ein guter Jurist. Ja. Und hat halt gesagt, ich habe ja nichts falsch gemacht, zumindest juristisch. Und vielleicht konnte er wirklich den Unterschied nicht sehen zwischen juristisch und dem, was aber Wählerinnen und Wähler wahrnehmen und sehen und interpretieren.
Ja.
So, ne? Also das soll gar keine Verteidigung sein, sondern habe ich mir das aus den Begegnungen, die ich da mit ihm hatte, versucht zu erklären und abzuleiten.
Also ich glaube schon, dass er weiß, dass das falsch ist moralisch und er weiß auch, dass das juristisch nicht falsch oder zumindest nicht ahndbar ist. Mhm. Aber er weiß auch, dass man es deswegen noch lange nicht machen muss. Mhm. Also das so viel Intelligenz traut ihm dann schon
das
zu.
Das stimmt. Also dieses ganze Welpenschutzargument, das zieht gar nicht bei ihm. Weil dafür ist er wirklich zu professionell.
Das finde ich auch. Aber ich finde, ich habe mich da wahnsinnig drüber geärgert. Ich habe mich auch darüber geärgert, dass das keine Konsequenzen hatte. Aber das ist etwas, was ich heute in der Politik sowieso beobachte, dass dieses Konsequenzen ziehen, gerade bei Konservativen, aber auch bei vielen anderen, guck dir Leute wie Palmer an oder so, ne? Oder Sarrazin, wo es wirklich ein Krampf war, den endlich rauszukriegen.
Oder jetzt Scheuer.
Oder Scheuer.
Also ich bin mal gespannt, wer weiß, wenn dieser Podcast veröffentlicht wird, ob er dann noch im Amt ist. Aber im Zweifel ist er das zumindest noch bis Januar. Ich glaube, da muss er das nächste Mal vor diesem Ausschuss.
Beispiel ist auch so ein guter Fall, weil der auch nur aus dem Amt geht, wenn er rausgetragen wird. Also der ist auch keiner, der da jetzt, der sozusagen sagt, ich stehe dafür gerade und ziehe die Konsequenzen, sondern du sagst,
vielleicht sieht er auch immer noch nicht, was er falsch gemacht hat.
Doch, das sieht er ganz genau. Ja. Weil der hat ja jetzt sozusagen diese Agentur, die er jetzt gegründet hat, die sich um den Netzausbau kümmern soll, die so mega sinnlos ist, die hat er, glaube ich, nur gegründet, damit er sozusagen Arbeitgeber hat, wenn er aus der Politik rausgeht.
Ja, gut.
So ein Auftraggeber. Mhm. Also es ist sehr spekulativ, aber es ist, der Typ ist einfach ein Schlitzohr im schlechtmöglichsten Sinne. Dem, wie man so schön sagt, dem würde ich nicht so weit trauen, wie ich ihn werfen kann. Ich kann mich erinnern an so Politskandale, als ich irgendwie klein war, die ich im Fernsehen irgendwie mitbekommen habe oder über die meine Eltern geredet haben oder die ich im Spiegel meines Vaters gesehen habe, wo ich auch noch nicht so viel über Politik kapiert habe. Aber was ich immer verstanden habe, war so diese ganzen Rücktritte, wenn es irgendwie so ein Fehlverhalten gab, das politisch fragwürdig war.
Ja.
Und das waren Pizzelsgründe irgendwie so. Ne? Das war echt völlig uninteressanter Scheiß, für den einzelne Leute zurückgetreten sind.
Oder auch die Zeit, in der Merkel regelmäßig jemandem ihr vollstes Vertrauen ausgesprochen hat und dann war das aber ganz schnell vorbei.
Ja, bei der ist das, der ist das jetzt, glaube ich, so ein bisschen egal. Die will jetzt sozusagen ihr Erbe verwalten.
Die will das noch gut in die Garage fahren und dann,
Deswegen ist sie ja nicht mehr so ambitioniert, sich um solche Haiopais zu kümmern.
Ja. Aber weil du gerade gefragt hast, ist es dann gerechtfertigt, dem Haiopai quasi die Bühne zu geben? Ja. Ich finde schon, also gerade in dem Fall, und ich habe ja auch Leute wie Kevin Kühnert oder Nico Semsrott oder Aminata Touré da, weil ich es reizvoll finde, in diesem Podcast diese Nachwuchstalente der Parteien, die zum Teil jetzt schon sehr viel Aufmerksamkeit ja kriegen, dann mal näher kennenzulernen und zu sagen, was steckt denn jetzt dahinter? Und ich glaube, bei Philipp zum Beispiel, da gab es ja ordentlich auch Reibung, da hat man ihn schon nochmal so mitbekommen. Das war es schon wert, dieses Gespräch. Besser, als wenn ich jetzt irgendeinen Unionsminister da gehabt hätte. Die sind dann, die reden nochmal anders und weiß ich nicht.
Aber wie wäre denn mal sozusagen der Ansatz oder die Ambition, mal den einen guten CDU-Politiker zu finden?
Das kommt vielleicht in der nächsten Runde. Also es ist ja, da bin ich jetzt wieder öffentlich-rechtlich, ne? Ja. Ich muss jetzt ja mal quasi, also ich brauche nochmal jemanden von der FDP und nochmal jemanden von der Linken und dann kommt die nächste Unionsrunde und dann gucke ich mal, wer da auftaucht.
Ich fand das zum Beispiel interessant, als Philipp Amthor bei Kurt Krömer war, bei Shea Krömer. Das war ja, der hatte den ja auch wirklich am Kieker und hat aber da auch nicht hinterm Berg mitgehalten und so. Und dann war er davor, danach war die Folge mit Konstantin Kuhle, der ja auch für eine nicht wesentlich bessere Partei irgendwie antritt. Und der hat aber ganz anders mit Krömer eine Verbindung aufbauen können. Irgendwie so. Also ich meine, klar, Philipp Amthor ist natürlich auch ein extrem
Fall. Konstantin Kuhle ist noch nicht jemand, der quasi so parodiefähig wäre, weil er so ein Abziehbild ist. Also Philipp Amthor hat ja auch sehr daran gearbeitet, diese Figur zu sein. Ja. Und Konstantin Kuhle wurde von seinem eigenen Parteichef noch gar nicht der Raum dafür gegeben. Also das muss man ja auch sagen. Ne?
Obwohl er ein Mann ist. Hat er schon mal alle Voraussetzungen erfüllt.
Christian Lindner haben leider nicht so viele Menschen generell Platz. Und deswegen, spricht er wahrscheinlich noch anders und hat auch noch nicht so dieses, ist noch, der ist noch kein Klischee. So.
Du hast in einem Interview gesagt, dass Facebook für euch, also für Deutschland 3000, noch total interessant ist und extrem viele Zugriffe von da kommen. Mhm. Ich habe in letzter Zeit so das Gefühl, dass das tot ist. Und klar haben die meisten Mitglieder von allen Social Networks irgendwie, geht ja in die Milliarden. Aber ich habe trotzdem so das Gefühl, dass die Zeit von Facebook vorbei ist. So, das, und erst noch gar nicht so lange, aber erst seit einigen Monaten habe ich das Gefühl von so einer Zuckerberg-Dämmerung, um es hier mal griffig zu formulieren.
Zuckerberg-Versackung.
Versackerung. Ja. Geht dir das auch so? Hast du auch das Gefühl, dass, also weil, klar, wir, seit Jahren machen wir Gags darüber, da sind eh nur unsere Eltern und so, bla bla, sei es drum. Aber jetzt habe ich erstmal so konkret das Gefühl, dass die gar nicht mehr irgendwie gebacken kriegen, noch cool oder relevant zu sein.
Ja. Ja, das geht mir auch so. Deswegen haben wir auch gerade die Strategie geändert. Also ich hatte gerade ja einen Monat Staffelpause, alle waren so im Urlaub und jetzt gehen wir wirklich zurück und sagen, ab jetzt machen wir Instagram first. Und also aus den Gründen, die wir eben genannt haben, da sind junge Leute sehr politisch und so weiter. Aber ich glaube, Facebook ist halt so too big to fail. Das wird jetzt auch nicht so schnell wieder weggehen, obwohl du und ich es vielleicht nicht mehr so benutzen. Also ich benutze auch nur noch den Messenger, wenn überhaupt. Tatsächlich, stimmt, das ist auch in den letzten Monaten total zurückgegangen. Und es gibt noch so ein, zwei Gruppen, die sich da organisieren, die für mich relevant sind. Aber ich glaube, was man nicht unterschätzen darf, ist, dass wir wahrscheinlich relativ wach sind, was neue Plattformen und die Entwicklung und so da angeht. Und meine Stammzielgruppe, also die Deutschland 3000 Zielgruppe, ist ja zum Beispiel auch nicht die, die in Hamburg und Berlin wohnt. Da haben wir schon auch viele Leute, die uns folgen. Aber mir ist ja ganz wichtig, auch die Leute aus Erfurt, Freiburg und Borken zu erreichen. Und die Landwirte und die Pflegerinnen und so weiter. Und die sind oft da noch schon noch verankerter. Also die bewegen sich auch, sonst hätten wir jetzt auch diese Änderung nicht gemacht. Aber wie gesagt, noch immer und ohne, dass wir das irgendwie bewerben oder irgendwas sammeln, die Filme da sechsstellige Abrufzahlen.
Ja, du hast doch mal erzählt, dass du auf eine Deutschlandreise gegangen bist, dann hast du zum Beispiel Laura in Westfalen getroffen, die gesagt hat, YouTube ist doch eher was für Computer-Nerds.
Genau,
So eine junge Frau irgendwie,
die selbst YouTube für Nerds. Die auch so einen stationären Laptop hatte. Also bei denen in der Wohnung stand der Laptop so da. Ich glaube, der wurde auch nie bewegt. Also es war ein ganz anderes Nutzungsverhalten als meins. Deswegen war diese Reise auch so wertvoll, damit man wirklich nicht Journalismus macht für sich selbst und das Leuten vorsetzt, sondern wirklich zu wissen, wer guckt das denn und vor allem, wer braucht das denn? Weil es gibt so viel Journalismus für Millennials, das sind alles dann so die jungen Akademikerinnen und Akademiker und so, aber diese, also wofür haben wir das duale System? Es gibt so viele Leute, die irgendwie mit Haupt- oder Berufsschulabschlüssen in eine Karriere starten und viel früher ein anderes Leben haben, weil die viel früher Geld verdienen, viel früher zum Beispiel Kinder bekommen, Häuser bauen oder was auch immer. Ja. Und für die will ich halt Journalismus machen. Ich denke, die sind so, das ist ein riesiger weißer Fleck auf der Landkarte. So. Ja. Und davon war Laura eine.
Wie machst du das eigentlich, wenn du dann, also ich habe das dann immer gelesen, hast du eine Deutschlandreise gemacht, weil du irgendwie nochmal checken wolltest, wie die Leute so drauf sind und so. Wie machst du das denn, wie findest du denn so eine Laura in Westfalen? Hast du in Borken in der Metzgerei angesprochen oder?
Nee, in dem Fall war das eine Freundin meiner Schwester. Also ich versuche dann immer mir so Anker zu suchen und dann lasse ich mir wen empfehlen. Wir machen das auch jetzt wieder. Also jetzt gerade läuft es, dass jeder und jede im Deutschland 3000 Team zwei von solchen Interviews führen muss. Ja. Und ich habe auch gesagt, Leute, bitte geht jetzt nicht alle nur, weil ihr in Berlin wohnt und sucht euch im Kiosk den nächsten 20-Jährigen, sondern fragt mal zu Hause, ob jemanden kennt. Mhm. So, und dann sprecht mit denen, damit wir so ein breiteres, auch geografisch breiteres Bild haben. Ja. Und das ist richtig wertvoll. Ja.
Sehr interessant. Ist natürlich anekdotische Evidenz.
Genau, aber hilft halt auch trotzdem, schon, weil wenn 12 Leute das machen und 12 mal 2 Interviews sind 24 aus ganz Deutschland, Ost, West und so weiter, dann kommt was zusammen. Du darfst das natürlich nicht falsch nehmen und sagen, oh, das ist jetzt repräsentativ. Aber wir haben dann bald so einen Workshop, wo wir einander erzählen, was wir gehört haben und du kriegst ganz oft so Schnittmengen mit. Ja. Und merkst dann so, ach, das ist ja ein Phänomen, das kriegen wir hier gar nicht mit oder so. Und dafür ist das halt richtig gut.
Faszinierend.
Macht doch Spaß.
Du hast in einem, ich glaube, es war ein Fragebogen, da wurdest du gefragt, was dich begeistert und da hast du gesagt, jedes üppige Frühstücksbuffet.
Ja, oh Gott, was hast du denn gelesen?
Ja, das ist tatsächlich ein bisschen unfair.
In dem
gleichen Interview wurdest du nach deinem Lieblingsort gefragt, da hast du gesagt Bullerbü. Und du wurdest gefragt, was willst du nach der Schule machen? Das war nämlich ein Interview zu deinem prämierten Schülerzeitungstext.
Oh Gott, deswegen ist es zu lange her. Aber das mit dem Frühstücksbuffet stimmt immer noch.
Ein Bundeswehrsoldaten und Verweiger interviewt hast und so gegenübergestellt hast. Und dann wurdest du interviewt, weil du gewonnen hast und dann wurdest du gefragt, was willst du nach der Schule machen? Und dann hast du gesagt, Spanisch kochen und und Schminken lernen.
Ja, ich konnte das wirklich alles nicht. Also ich
okay, aber du konntest wahrscheinlich auch noch 8 andere Sachen nicht.
Ja, aber das waren damals die Prioritäten. Weil wirklich, ich habe mich zum ersten Mal geschminkt zu meinem Abiball. Und da hat meine kleine Schwester mich geschminkt, weil ich das nie vorher gemacht hatte. Ich war wirklich so das, was im Lexikon unter Tomboy steht. So in Boxershorts und Doc Martens und so. In der Informatik AG das einzige Mädchen so. Ja. Und dann hat meine Schwester mich geschminkt und ich weiß noch, dass ich mir, glaube ich, nach einer halben Stunde so die Augen gerieben habe, und weil ich es halt nicht gewohnt war, dass man da dann so ein bisschen vorsichtiger ist. Ja. Aber irgendwie war das dann so der Vorsatz.
Aber du schminkst dich mittlerweile selber. Das
ja, jetzt selbst. Kann ich das. Ja. Lidstrich ist noch so lala. Und ich frage, heute habe ich meine Schwester noch gefragt, was die empfehlenswerten Lockenstäbe sind. Ob jetzt so ein, wo man die Haare so einklemmt oder ob das schlecht für die Haare ist, weil die immer noch die viel größere Expertin ist.
Da gibt es dieses schöne YouTube-Video von diesem Mädchen, die so ein Tutorial macht mit ihrem Lockenstab und dann plötzlich die Strähne in der Hand
hat.
Oh Gott,
siehst du, davor bewahrt sie mich dann, weil das könnte mir auch passieren. Das ist wirklich, ich bin vor allem, also das ist dann immer so ein Impulskauf, so ein Lockenstab, und dann merke ich, dass das jeden Tag 20, 30 Minuten dauert und dann ist es nach 2 Tagen auch wieder hinfällig, weil so viel Zeit will ich da einfach nicht reinstecken.
Gibt es eigentlich noch, apropos Impulskäufe, du hast auch irgendwo erzählt mit deinen Freunden aus Berlin, dass ihr alle so begeistert seid von der Bürstenabteilung im Karstadt am Hermannplatz. Und euch manchmal Fotos von da schickt oder direkt Bürsten mitbringt.
Ja.
Das ist immer noch.
Ja.
So.
Also ich plane noch so einen TikTok über meine Bürsten zu machen, weil ich habe wirklich auch sehr viele inzwischen, auch sehr speziell.
Aber alles Haarbürsten oder?
Ja, oder Borstenbürsten. Ja. Also, weil Haar und Borsten sind ja was unterschiedlich.
Natürlich.
Nee, und nicht Haar, ach, du meinst jetzt Haarbürsten? Ja, ja. Nein, ich habe eine Bücherbürste. Ich habe eine Heizungsbürste. Das Beste ist meine Bürste für Bürsten. Also zur Bürstenreinigung. Ja,
natürlich.
Und weil meine Bürsten oft so sauber sind, komme ich auch gerne zu anderen Leuten, um ihre Bürsten zu reinigen. Es ist nämlich sehr befriedigend. Also du hast die Bürste für Bürsten, ist eigentlich 2. Du hast erst so mit so kleinen Drähten, rupfst du so das, du hast ja auch recht lange Haare, bei dir wird es auch recht voll sein, rupfst du so das Grobe raus.
Also für Haarbürsten, eine Reinigungsbürste für Haarbürsten. Ja.
Und dann gibt es noch so eine weichere, längliche, mit der du dann zwischen den Borsten deiner Haarbürste durchgehst, um so den letzten Schmodder da wegzuholen.
Ne, und vor allem auch, um die Haarbürste wieder so ein bisschen geschmeidig zu machen.
Genau, es ist sehr befriedigend, Nils.
Und was gibt's noch irgendeine, hast du eine besondere Drahtbürste?
Es gibt eine
oder
Laptopbürste,
sowas?
Die hat verschiedene Borsten für Bildschirm und Tastatur.
Natürlich,
nein, aber ja. Was gibt's noch? Manchmal kriege ich auch so Bürsten geschenkt, wo ich gar nicht weiß, wofür die sind. Da musst du erstmal versuchen, das rauszufinden. Ich finde es einfach herrlich. Es ist so, ich glaube, ich hätte auch mit diesem besten Freund, sage ich immer, wenn gar nichts mehr geht, geht immer noch ein Haushalts-YouTube-Kanal. Das ist unser Plan B. Und ich glaube, wir könnten das sehr erfolgreich machen.
Ich denke auch manchmal, was ich machen würde, wenn gar nichts mehr geht. Manchmal denke ich so Shopping-Sender zum Beispiel.
Ja,
oh Gott. Das wäre auch eine Herausforderung.
QVC 2.0.
Ja, genau.
Und da würde ich auch sofort mitmachen. Dann könnte ich die Bürstenshow haben. Ja. Immer von 16 bis 17 Uhr.
Und ich würde vorher Sachen verkaufen, für die du dann die passenden Bürsten verkaufst.
Ja. Ja, perfekt. Genau. Kaschmirbürste.
Also unser Altersteil ist gesichert.
Freut euch, Leute. Warte, wir können jetzt schon so einen Coupon-Code mitteilen,
da ist
den wir auf ewig 20% bekommen.
Ja, sehr gut. Stichwort Superbürste.
Nils 3000.
Also, da ist ja auch, da sind so Wochenmärkte auch immer gut. Da sind ja auch immer Bürstenmacher
stimmt.
Die da ganz besondere Bürsten verkaufen und so. Toll, Bürsten, dass man sich da so lange drüber unterhalten kann, tatsächlich schon gedacht.
Ich könnte wahrscheinlich noch länger, wenn du
Aber wie ist es denn mit Spanisch und Kochen?
Ja, Spanisch.
¿Dónde está casa del Pepe?
Ja, genau, das ist mein Sprachniveau. Ich habe das. Ich war tatsächlich, das war dann auch meine erste Alleinereise, glaube ich, war ich so 4 Wochen in Costa Rica nach dem Abi und so richtig mit Sprachschule. Und dann ist es schief gegangen, weil dann war ich in meiner Uni-Zeit musste man auch ein Auslandspraktikum machen und dann habe ich mir das so ein bisschen erschlichen und war so in Frankreich. Und Französisch konnte ich genauso schlecht. Dann habe ich da so ein bisschen angefangen, in diesen 3 Monaten Vokabeln zu lernen. Und dann bin ich auf dem Rückweg, so einen Roadtrip, wollte ich die Küste hoch, aber habe noch so einen Schlenker über San Sebastian gemacht. Und dann bin ich nach San Sebastian, war in den Läden und habe gesagt, bonjour, weil ich noch im Französischen war, wo ich ja eigentlich Spanisch. Und kennst du das, wenn du beide Sprachen nur so ein bisschen kannst, dann vermischen die sich und dann gehen sie dir beide verloren.
Nee, weißt du, was ich auch immer für eine Erfahrung mache, ich kann so ein bisschen Italienisch. Ich verstehe es eigentlich ganz gut. Ich kann es ein bisschen sprechen.
Dann kannst
so.
Du auch ein bisschen Spanisch.
Ich kann mich irgendwie verständigen. Aber mir passiert es ganz oft in Italien, gerade wenn man in Regionen sind, die irgendeinen starken Dialekt sprechen, den man natürlich gar nicht dann drauf hat, dass ich dann mit meinem Bröckchen Italienisch irgendwie geradewegs einen Satz rauskriege, der halbwegs bedeuten kann, was ich will. Und die Italiener freuen sich so sehr, wenn du versuchst, Italienisch zu sprechen, dass du sagst so, Uno, bla bla bla, per favore. Und dann gucken die dich mit leuchtenden Augen an und fangen ah, bla 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 bla, ja, und labern dich super schnell zu. Und du stehst dann nur so und sagst dann am Ende irgendwie, na, ja, hast wahrscheinlich gerade dein Kind verkauft,
ja,
oder so.
Ja, aber ist trotzdem schön. Ist ja, ja, ja,
das stimmt. Das finde ich auch
ja, und ich habe, also das tut mir auch wirklich ein bisschen weh, dass ich nicht außer Englisch noch eine weitere Sprache spreche, weil damit ja immer so viel aufgeht, so sei es Filme, Literatur oder einfach ja auch eine andere Art zu denken. Mhm. Und ich habe nachher nochmal in Jerusalem gelebt eine Zeit lang und habe da tatsächlich den Ulpan gemacht. Das ist dieser da super effiziente Sprachkurs für Hebräisch.
Das fand ich auch extrem interessant. In Jerusalem warst du Trialogue of Cultures Fellow.
Ja, ja, sie müssen das Englisch nennen, wenn so viele Sprachräume zusammenbringen. Das ist ein Austauschprogramm gewesen für Journalistinnen und Journalisten aus Israel, Palästina und Deutschland.
Verstehe.
Deswegen Trialog der Kulturen. Okay. Und wir mussten einen Sprachkurs machen, Hebräisch oder Arabisch. Und ich konnte danach wirklich, weil das Ding ist ja, in den 40er Jahren wurde dann kamen so viele Jüdinnen und Juden aus aller Herren Länder nach Israel, dass sie gesagt haben, okay, das, womit wir die jetzt alle zusammenbekommen, ist die Sprache. Und deswegen müssen wir einen super effizienten Sprachkurs haben, der aufs Sprechen getrimmt ist und nicht aufs Leseverständnis oder so. Deswegen kannst du in 3-4 Monaten ein Hebräisch lernen, mit dem du dich zumindest im Supermarkt und im Café einigermaßen unterhalten kannst. Ja. Und das konnte ich, aber es ist mir total verloren gegangen. Wenn ich jetzt gerade in Berlin, sind ja ganz viele Israelis, wenn ich die irgendwie schnacken höre und du erkennst die Sprache sehr schnell, dann bin ich mir so, und dann habe ich die Wörter nicht mehr bereit. Ja, und das tut mir mal richtig weh. Deswegen, ich habe so lauter angefangene Sprachen in mir drin und keine so richtig. Und das ist echt.
Sprachen muss man sprechen.
Ja,
das ist die einzige Art, wie man die lernt, wenn man die immer spricht.
Tragisch.
Mein Vater spricht fließend Französisch, Italienisch,
toll,
Englisch. Hat er sich alles selber beigebracht, weil der war immer.
Und wie?
Der war unter anderem, früher war der Kellner und hat immer nur in so Nobelhäusern gearbeitet. Und deswegen ist der in der Wintersaison immer nach St. Moritz und hat da als Kellner gearbeitet,
stark,
die ganze Saison
ja
lang. Und da hat er natürlich super viel Italienisch und also seine Eltern hatten auch eine Wohnung in Italien und da hat er eben auch viel Französisch gesprochen und so. Und so hat er sich das. Und was ich so von ihm übernommen habe, und da bin ich sehr glücklich drüber, der hatte nie Angst, Sprachen zu sprechen. Also
ja,
auch wenn er
es
nicht konnte oder so, oder auch wenn er einen Akzent hat, ist ihm scheißegal. Der sagt immer so, ich weiß ja, dass die mich verstehen.
Ja.
Und das habe ich von dem irgendwie abgekriegt. Ja. Das finde ich irgendwie ganz gut.
Stimmt, es gibt jetzt so eine Eitelkeit, ne, dass auch Leute, die
total
Englisch sprechen, irgendwie den Downton Abbey-Akzent nachmachen oder so.
Ich verstehe das auch. Man hat, ich glaube, mir ging es zwar schon eine Zeit lang so, wenn ich in Holland war, wollte ich auf gar keinen Fall, dass man checkt, dass ich Deutscher bin, weil es ein angespanntes Verhältnis zwischen den beiden Ländern gibt. Aber es ist natürlich völlig bescheuert, zu versuchen, Englisch ohne akzent zu sprechen, weil, also kann ich halt
nicht. Wirst du nicht hinkriegen,
Und deswegen, und das finde ich irgendwie, das habe ich irgendwie so von ihm abbekommen, das finde ich irgendwie gut.
Ja.
Das
ich will
hilft
auch, also dieses Französisch, das möchte ich in diesem Leben noch lernen und ich habe zum Glück, bis vor ein paar Jahren war ich dann immer so gestresst und wollte, oder nicht gestresst, aber ich wollte es dann halt sofort.
Ja.
Und da bin ich jetzt so viel ruhiger und denke so, nee, also gerade bin ich schon mit vielen anderen Dingen beschäftigt, die noch irgendwie gelernt werden wollen. Und Französisch kommt dann irgendwann, wenn mal wieder eine ruhigere Phase ist, dann hau ich da rein. Oder
vielleicht
so
auch so im Schlaf, so auf dem Kopfhörern. Das
ja,
sagt
genau,
man doch
schlank
immer, dass
im Schlaf,
so,
Französisch im Schlaf. Irgendwie so.
Dass man aufwacht und man kann es plötzlich.
Ja.
Du hast übrigens auch, Kochen noch, muss ich auch noch abfragen. Hast du Kochen gelernt?
Ja, aber das macht ihr ja lebenslang.
Ja.
Aber läuft.
Ja, gut.
Ja.
Du hast auch für diesen Text damals 600 Euro bekommen, 300 Euro für die Schulzeitung.
Ah, vom Schülerzeitungspreis.
Ja, genau, vom Schülerzeitungspreis. Da stand da dabei, die Gewinnerin hat 600 Euro gekriegt, 300 Euro für die Redaktion und 300 Euro für dich. Und ein verlängertes Wochenende in Hamburg in der Redaktion vom Spiegel oder irgendwie sowas.
Ja, ich glaube, da gab es eine Party.
Ja, sehr gut. Aber was hast du mit den 300 Euro gemacht?
Ich weiß es nicht mehr. Wahrscheinlich habe ich mir, ich glaube, ich habe mir einen Drucker gekauft.
Ah,
der hat mich dann durch mein Studium getragen. Aber ja, ich hatte nicht so finanzielle Ambitionen zu dem Zeitpunkt,
so,
dass ich dachte, 300 Euro, los geht's.
Aber ich finde, das passt ganz, weil so der Eindruck, den ich in verschiedenen Interviews von dir habe, ist, dass du so ein, und das ist, glaube ich, auch ein bisschen an deiner Herkunft geschuldet, so Münsterland und so. Diese ganze Region, du bist so ein wahnsinnig praktischer Mensch. Ich glaube, dass du sehr praktisch und pragmatisch an Dinge rangehst.
Übergangsjacken und so.
Ja,
genau. Absolut.
Und deswegen passt das auch so gut, dass du dir dann Drucker, weil den brauchtest du halt gerade.
Ja,
so.
Das war ja eine Investition damals und der hat richtig lange gehalten.
Was heißt, wenn du Drucker richtig lang? 2 Jahre oder?
Nee. Mein ganzes Studium, warte, wann habe ich den?
War das Tintenstrahl oder?
Ja. Aber vor 3 Jahren oder so habe ich den erst weggegeben. Ja, also der war. Und zwar auch nur. Weil du die Hardware nicht mehr auf meinen Rechner, also ich konnte den nicht mehr per WLAN anspielen. Ich musste dann immer zu diesem Drucker hingehen und sagen, kannst du mir bitte dieses Dokument ausdrucken hier auf meinem USB-Stick? Und das hat mich hart genervt. Also die Firmware, genau, wurde nicht mehr aktualisiert. Und deswegen, das ist auch schrecklich, ne? Ich musste also dieses Elektrogerät verschrotten, einfach weil die Software nicht mehr aktualisiert wurde. Sonst hätte der immer noch gehalten.
Aber gab es auch zuletzt bei so Lautsprechern, glaube ich, irgendwie, so Funklautsprecher, die per Update verschrottet wurden.
Ja,
also ich richtig. Völlig absurd.
Dagegen braucht, da sind die auch dran, glaube ich, der Bundestag. Das ist ja, Obsoleszenzgesetz und so.
Ja, ja.
Die Themen sind überall nicht.
Da bin ich auch froh, dass die denen nie ausgehen. Nee. Du hast ja auch mal von dir gesagt, du bist ein Textmarker-Mädchen, weil du irgendwie mit so iPad
ist
und so.
Das ist eine richtige Mädchensache, ne?
Ich wäre es immer gerne mehr, aber ich bin so ein Notizenjunge. Ich muss mir alles aufschreiben, weil ich es in dem Moment, wo ich es schreibe, verinnerliche.
Mhm. Ja, so. Habe ich aber auch so im zweiten Schritt.
Na. Ja. Ja, aber dann den Textmarker-Schritt, den gehe ich dann nicht mehr.
Kannst du eigentlich mal für mein Gewissen auch einen von diesen Keksen
essen? Ich esse alles
da
auf.
Da waren bestimmt 9 in der Packung,
nein,
wie immer, und ich habe schon 6 gegessen.
Hier lagen 5 und hier liegen noch 3.
Ja, ja.
Das ist alles in Ordnung. Lustigerweise hast du in einem Interview, das war, glaube ich, so gegen Ende deines Studiums, da hast du den schönen Satz gesagt, da hast du erstmal erzählt, dass du morgens immer BR5 hörst nach dem Aufstehen, um dich zu informieren, was in der Welt passiert ist.
Ja.
Ist das immer noch so?
Haben die sich zu viele Schnitzer geleistet, aber ich bin jetzt zu Deutschlandfunk migriert. Aber B5 aktuell hat diese sehr gute Struktur, dass es jede Viertelstunde Nachrichten gibt und dazwischen innerhalb der vollen Stunde, was aus der Wirtschaft und was aus dem Ausland und was in Deutschland gelaufen ist und dann noch regional. Das ist immer anstrengend, weil da kommen dann so Nürnberger Nachrichten und so. Aber das war nicht schlecht und es ist ja auch
Frenkel
gut.
Hat wieder.
Ey, es ist ja auch immer gut, mal außerhalb der eigenen Filterblase sich
natürlich
zu informieren.
Ja, natürlich.
Aber dann haben die echt so ein paar Sachen, ich habe jetzt kein Beispiel mehr, aber wo ich dachte, nee, also so habt ihr das jetzt falsch dargestellt. Ja. Dann bin ich abtrünnig geworden.
Und in dem Interview hast du auch gesagt, ich gebe so gut wie kein Geld mehr für Printjournalismus aus.
Bis heute.
Das ist immer noch so?
Ja. Tut mir leid.
Ich kaufe mir so gerne Zeitschriften.
Ich nicht. Also, lass mal überlegen, weil früher habe ich das auch zelebriert vor so langen Bahnfahrten, jetzt gibt es WLAN im Zug, ist es, und also wie gesagt, ich gebe gerne Geld für Bücher aus, ich habe eh das Gefühl, dass mich das glücklicher macht, diese etwas zeitloseren Sachen zu lesen, weil, also ich hatte eine Phase, wo ich gemerkt habe, dann irgendwann, ich lese nur noch Artikel und irgendwie diese ganzen Kurzsachen und mich fasziniert aber zum Beispiel jetzt so ein Erich Kästner Buch zu lesen, neulich habe ich.
Was ist dein Lieblings-Erich Kästner Buch?
Die lyrische Hausapotheke.
Oh.
Die geht immer. Und aber auch alle Jugendbücher. Jetzt gerade das Fliegende Klassenzimmer wird jetzt zum 4. Mal verfilmt.
Ja, aber also da finde ich die Blacky Fuchsberger-Verfilmung am besten.
Ja, 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 wunderbar. Allein für die Klamotten.
Aber mein Lieblingsbuch war immer der 35. Mai. Das ist ja für dich auch interessant wegen deinem Städtestudium, weil da ja Metropolis die Stadt ist, wo es keine Bürgersteige mehr gibt, sondern nur noch Laufbänder.
Stimmt. Aber es ist, also ich finde, ich habe neulich antiquarisch so ein kleines Rowold-Bändchen gefunden mit politischen Briefen von Kurt Tucholsky.
Ja.
Und dachte, da hatte ich halt auch einen sehr ambitionierten Moment und war gerade so, ja komm, ich war hier auf dem Weg zur Bildungsbürgerin, musst du das jetzt mal lesen? Ja. Ging dann auch. Und das war super spannend, weil es gab eine Episode, der hat damals für die Weltbühne geschrieben. Und der Verleger der Weltbühne ist in den Knast gekommen. Oh Gott, hoffentlich gebe ich das so richtig wieder. Der ist in den Knast gekommen wegen dieses Artikels, den Tucholsky unter einem Pseudonym veröffentlicht hat, in dem unter anderem dieser Satz fällt, Soldaten sind Mörder.
Ja.
Und ich habe dieses Buch gelesen zu der Zeit, als Hengame für ihre Polizei oder seine Polizeikolumne so im Feuer stand und Seehofer dann auf einmal Klage erheben wollte. Und ich dachte, ist das faszinierend, das ist alles schon da gewesen. Und ich finde das wertvoller, dass ich also dieses Buch aus den 30er, oder diese Briefe aus den 30er Jahren lese und auf einmal ganz andere Referenzen habe zu dem, was passiert, als dass ich die 6. Einordnung, dieses Seehofer-Griff ins Klo lese.
Ja.
Und ich finde mich auch als Journalistin wertvoller für die Allgemeinheit, wenn ich so nach solchen Referenzen suche, anstatt dass ich jetzt die x-te Tageszeitung mir kaufe. Oder zumindest wäre das so mein Anspruch, dass ich denke, da kann man irgendwie nochmal anders einen Unterschied machen. Ich kann das auch nicht immer, ne? Manchmal muss ich irgendwie Twilight gucken.
Ja, ja.
Aber manchmal kann ich auch Tucholsky lesen. Und dann,
Ich kaufe mir immer, was ich mal gut finde, ist mir Zeitschriften zu kaufen über Dinge, von denen ich keine Ahnung habe. Oder so Branchenmagazine. Es gibt zum Beispiel an Bahnhofskiosken auch immer das Branchenmagazin Kirmes. Schlimmes, wo so drin steht, was für neue, wer jetzt ein neues Fahrgeschäft gekauft hat oder dann gibt's auch einen Anzeigenteil drin, wo Leute ihren alten Autoscooter verkaufen und so. Finde ich wahnsinnig faszinierend.
Das ist toll, aber da würde ich dann, glaube ich, also ich liebe große, gut sortierte Bahnhofskioske. Ich gehe da rein wie in so ein Museum und gucke, was gerade so anliegt. Ja. Ich finde auch, es gibt so ein paar sichere Wetten. Du kannst immer eine Brand 1 mitnehmen und wirst geflasht davon, in was für Branchen die reingucken oder immer ein Dummy oder sowas. Aber die meiste Zeit gehe ich wieder raus, weil ich dann doch noch zu kniebrig bin, irgendwie 12 Euro für so ein geiles Magazin hinzublättern.
Da sind wir wieder bei deinem Pragmatismus.
Und ich bin noch nicht angekommen darin, dass ich verdiene ja jetzt Geld. Ja. Ich könnte es eigentlich ausgeben, aber es ist in meinem Kopf noch nicht angekommen. Wirklich, ist ganz,
Es gibt eine Sache, die ich noch irgendwie von dir wissen will. Es gibt noch ganz viele Sachen, aber du musst auch unbedingt wiederkommen, weil ich könnte jetzt noch stundenlang...
Kann man wiederkommen in diesem Podcast?
Ja, unbedingt.
Okay, also, finde ich gut.
Weil ich könnte noch stundenlang mit dir über ganz viele andere Dinge quatschen, die ich mir noch aufschreibe. Ich habe wirklich nur einen Bruchteil meiner Notizen überhaupt unterbringen können. Also eine Frage brennt mir unter den Nägeln, gerade weil dieser Podcast ja auch hier neu ist und du jetzt bei mir zu Gast bist. Und dann habe ich mir mal angeguckt, wer so bei dir schon zu Gast war.
Ja.
Und da waren dann auch so Leute zu Gast wie Matze Hielscher zum Beispiel, der hier auch schon zu Gast war. Mhm. Und dann ist irgendwer von uns mal bei Matze zu Gast und so. Und ich frage mich langsam,
gefährlich, ne?
Gibt es eigentlich nur 50 Leute, nur 50 Gäste in Deutschland, die wir uns alle gegenseitig rumreichen? Weil es ist, das Doofe ist, wir fangen diesen Podcast gerade neu an. Ich lade alles Leute an, die ich toll finde und die ich super finde und die ich spannend finde. Und dann blätter ich das durch und sehe ich, ja, aber die waren auch alle schon in den Podcast von den Leuten, die ich auch schon eingeladen habe. Und so, man reicht sich so durch, im Grunde genommen.
Ja. Das ist auf jeden Fall eine Herausforderung. Da haben Matze und ich uns auch schon drüber unterhalten. Zwar Anfang letzten Jahres hat er gesagt, Eva, dieses Jahr wird das Jahr, in dem wir gucken müssen, dass die Leute überhaupt noch wissen, wo sie den Gast jeweils gehört haben. Ja. Oder? Ne? Ja. Ich glaube, es kommt ja darauf an, also ich glaube, man muss für sich so ein bisschen so die Schranken definieren. Wen sollen die Leute bei mir hören? Für mich ist es so, wir haben ganz am Anfang mal gesagt, eigentlich wollen wir die Helden und Heldinnen dieser jüngeren Zielgruppe einladen. Das heißt, die meisten
deswegen
Leute bei uns...
Amthor eingeladen.
Genau, deswegen Amthor und nicht Seehofer. Ja. So, ne? Oder Kühnert und nicht Klingbeil oder wie auch immer.
Ja.
Und deswegen aber zum Beispiel auch neulich die junge Boxerin Zeyna Nassar, die glaube ich noch nicht in anderen Podcasts war, anstatt jetzt Vitali Klitschko. Ich würde zwar auch, also Dirk Nowitzki, lieber Dirk, wenn du zuhörst, den würde ich sofort gerne haben wollen, weil er halt einfach so ein Kultmensch ist, so, aber
ich finde, Vitali Klitschko ist der viel kultigere Typ als Dirk Nowitzki.
Ja, vielleicht. Aber also du verstehst, worauf ich hinaus will. Ich glaube, jeder muss für sich so ein bisschen diese Linie definieren. Und vielleicht muss man dann auch mal hart sagen, nee, also ich habe auch schon, bei uns ist ja auch hart die Linie, dass ich sage, ich will mit den Leuten sowohl persönlich als auch politisch sprechen können. Ja, ja. Und da sind wir schon ein, zwei Mal, haben wir echt daneben gegriffen, wo wir dachten, okay, diese Person wird sich das doch wohl trauen, schlimm genug, dass man so sprechen muss, auch mal zu diesem und jedem Thema was zu sagen. Und dann sind die aber so eiern da rum und trauen sich eben nicht. Und da bin ich jetzt viel härter geworden und sage zu meinen Kollegen auch immer, nee, ganz ehrlich, diese Person macht diesen Eindruck, dass die will das nicht, dann kriegt sie auch die Bühne von Deutschland 3000 nicht, weil die sollen eben nicht nur über sich selber sprechen. Ja. So. Das schält sich aber auch so raus. Das wird sich bei dir auch rausschälen.
Bei uns ist sozusagen die Vorgabe, alle, die ich cool finde.
Ja, das ist auch sehr gut.
Deswegen wollen wir aber auch irgendwann einfach auch mal englischsprachige Leute einladen.
Ja.
Und so. Wir haben auch so, habt ihr auch so eine Liste? Wir haben auch so eine Liste gemacht an so Supergästen, wo wir so wissen, dass wir die wahrscheinlich nicht kriegen werden, aber wo wir so intensiver dran graben wollen. Habt ihr sowas auch?
Ich werde auch manchmal gefragt, wer wäre nochmal so der große Wunschgast? Ich habe das gar nicht so richtig.
Ja.
Ich kann dir auch gar nicht erklären, warum.
Aber Merkel würdest du gerne machen.
Ja.
Also ich meine jetzt ganz beruflich ambitioniert sozusagen.
Ja, da denke ich halt so ganz, solange die noch im Amt ist, wird die gar nicht so viel von dem erzählen, was ich gerne hören
aber
würde.
Aber so kurz danach.
Kurz danach oder vielleicht auch, wenn sie dann erstmal, also ich finde, die sollen dann erstmal 2 Jahre Urlaub machen und dann hat die vielleicht nochmal Bock oder man erwischt sie in einer guten Situation. Weil ich glaube, das ist eine Person, die wird sich aus der Öffentlichkeit zurückziehen. Die wird jetzt auch kein Buch schreiben oder irgendwas. Nee. Und es wäre spannend, wenn sie dann Lust hat, ein bisschen diese Nähkästchen-Geschichten und in Humor auch mal nach draußen zu lassen und so. Aber ich bin da jetzt nicht so heiß drauf. Ich fände es toll, die zu haben, so.
Ja.
Wir haben das auch in der Corona-Krise mal versucht mit den ganzen jungen ARD-Wählern und gesagt, Frau Merkel, hier sind gerade ganz viele junge Leute mit Problemen oder mit Herausforderungen und wollen Sie denen das nicht mal einordnen?
Ja.
Das wollte sie nicht. aber das ist nicht dass der Gast oder die Gästin, weshalb ich nachts wach liege, tatsächlich.
Ich fände es cool, wenn die, wenn sie fertig ist mit einem, wenn sie einen Physik-Podcast machen würde.
Ja, das wäre richtig nice, genau. Dann noch mal
zuletzt
so
haben wir so überlegt, bei Gästeliste Geistermann, diesem anderen Podcast, haben wir so überlegt, dass das vielleicht cool wäre. Und sind dann drauf gekommen, am geilsten wäre, wenn Angela Merkel einen Physik-Podcast machen würde, in dem sie in jeder Folge Flair irgendwas von Physik erklärt.
Geil, ja. Und dann macht sie, ich habe hier mal eine Modellrechnung gemacht. Ja das wäre auch richtig gut, so abends zum Runterkommen. Ja. Morgens B5 zum Aufregen und abends Angela Merkel erklärt uns die Welt in physikalischem. Aber wer ist denn so ein Grabegast?
Einer, der ganz oben steht, zum Beispiel, wäre Seth Rogen. Das sind so Leute, also Seth Rogen ist zum Beispiel, wo ich glaube, dass ich mich super mit dem verstehen würde. Man mag da auch einem öffentlichen Bild falsch erliegen oder so, aber trotzdem, den sehe ich auch in Interviews und denke jedes Mal, mit dem verstehe ich mich bestimmt super.
Ja.
Und deswegen wäre das zum Beispiel so ein totaler Traum, weil der auch einfach super cool ist und so.
Ja, stimmt. So. Ich habe auch so eine Liste von englischsprachigen Gästen. Also wenn es irgendwann Germany 3000 gäbe, dann wüsste ich auch, hätte ich die ersten 5 Slots auf jeden Fall schon voll.
Ja.
Aber ja, müssen wir mal gucken.
Naja, dann schauen wir mal, wie viele Gäste sich noch überschneiden. Das ist ja, Gott sei Dank, führen wir auch alle andere Interviews. Aber wie gesagt, du musst unbedingt noch mal zu mir kommen. ich muss zum Beispiel auch mit dir darüber sprechen, dass deine Schwester Brettspielabende veranstaltet.
Ja, stimmt.
Und du lächelnd daneben sitzt und so. Weil ich bin ein riesen Brettspiel-Fan.
Ich weiß,
Da müssen wir irgendwie...
Mach doch einen Brettspiel-Podcast, obwohl den gibt es ja auch schon von
Marlina. Gibt es sehr gute Brettspiel-Podcast.
Und dann bringe ich meine Bürstenkollektion mit.
Ja, so.
Und dann, ja, Bürsten und Brettspiele.
Das ist auch ein guter Titel direkt.
Ja, perfekt. Machen wir.
Eva, vielen, vielen Dank, dass du da warst.
Danke für die Einladung und die Kekse.
Ja, es hat Gott sei Dank noch ein paar für mich übrig. Ja. Es hat sehr großen Spaß gemacht und bis ganz bald.
Yes, hoffentlich.
Und liebe ZuhörerInnen, wir hören uns nächstes Mal wieder hier bei der Nils Buckeberg Erfahrung. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.
Die Nils Buckeberg Erfahrung. Von und mit Nils Buckeberg. Eine Produktion von Pool Artists. Team: Wenzel Burmeier, Lisa Hertwig, Maria Lorenz Buckeberg, Frieda Morische und natürlich Nils Buckeberg. Die Nils Buckeberg Erfahrung.